Hallo, guten Tag allerseits. Ich habe gute Nachrichten, Thilo, du auch?
Ach, ja, Jamila hat gewonnen, das ist eine gute Nachricht, ne?
Ja, die ist lieb, ja. Ich wollte noch gar nicht so schnell reinsteigen. Ich wollte sagen, Ich habe künstliche Intelligenz befragt, was wir heute in unserem Podcast besprechen werden. Und ich habe keine Antwort bekommen. Die künstliche Intelligenz hat mir gesagt, weiß sie nicht, den Wissensstand hat sie noch nicht. Es ist also so, Thilo, dass unser Podcast nicht völlig überflüssig ist. Ja? Also wir sind, wir haben noch eine Daseinsberechtigung, wenn auch nur eine minimale, aber die ist jetzt noch da. Ich kann es dir auch vorlesen. Sie hat geschrieben, sorry, ich habe keine Informationen darüber, was Thilo und Simon in ihrer heutigen Folge des Podcasts Piratensender Niehorst über den Dschungel 2023 besprechen werden, da mein Wissensstand bei 2021 ist. Das ist doch mal Motivation. Und was es ja auch noch gibt, Thilo, ist ja das lineare Fernsehen scheinbar.
Ja.
Das gibt's ja noch.
Zu der künstlichen Intelligenz muss ich dir sagen, das habe ich schon öfter jetzt erlebt, dass das befragt wurde und dann hat die gesagt, keine Ahnung.
Dann kann man die doch feuern.
Und dann hat sie so, ja, das liegt daran, dass das zu independent sind, diese Fragen, ne? Zu speziell. Aber waren sie dann gar nicht und nö, da kam dann keine Antwort. Also im Moment bin ich noch guter Dinge, dass die künstliche Intelligenz uns nicht so ganz schnell abschaffen wird.
Leute, ihr da draußen, wir wissen nicht, ob euer Job nicht jetzt schon in diesem Moment überflüssig ist, das wissen wir nicht. Aber unser kleiner Job hier, der muss jetzt noch gemacht werden, Thilo.
Ach so, ich dachte gerade, euer Job, uns zuzuhören, dass das demnächst auch von Robotern gemacht wird. Ja,
das mit Sicherheit. Also das könnten die Zuhörer natürlich machen, dass die sich sagen, sie haben keinen Bock mehr selber zuzuhören und machen Roboter.
Ja, und lassen die künstliche Intelligenz dann eine Zusammenfassung schreiben. Das,
damit wir noch weniger bei Spotify verdienen.
Von den wichtigen Momenten aus unserem Podcast wird eine kleine Zusammenfassung.
Ja, genau.
Dann.
Ja,
eine sehr, sehr kleine Zusammenfassung.
Ja, darin gestaltet. Sollten wir die Zuhörerinnen bestärken, das zu tun, ja. Nee, aber Fernsehen gibt's auch noch, ne?
Ja, ich hatte ja den Vorschlag gemacht, heute über das Dschungelcamp zu sprechen, weil das ja irgendwie immer ganz gut ankam, sagtest du. Auch bei uns wären dann die Quoten hochgegangen. Und das Ding ist, wir gucken's ja auch immer.
Voll.
Deswegen liegt es einem auch auf der Zunge, sich dazu zu äußern.
Richtig, richtig. Ich mach nur einmal die Bemerkung vorab. Danach würde sie dich, mich und alle ZuhörerInnen tierisch langweilen. Für Leute, die jetzt wahrscheinlich nicht zuhören, aber wenn es da Leute gibt, die das Dschungelcamp nicht gucken. So, manche Leute fragen sich, wie funktioniert Kölner Karneval? Muss einfach reingehen, Kölsch trinken. Wie funktioniert der Dschungel? Man muss die erste Folge gucken. Dann ist man drin. Das ist schon allein die allererste Folge, ist so schräg, so awkward. Man nimmt teil an einem gesellschaftlichen Zusammenkommen, was so fragwürdig ist auf allen Ebenen. Aber ebenso wie auch alle anderen Gesellschaften hier auch sind. Also da sind Menschen, Persönlichkeiten, da ist Schein und Sein. Die Leute wollen sich darstellen. Es misslingt sofort, bei anderen gelingt es. Und es gibt so viel zu beobachten. Man lernt die Leute kennen und man sieht auch die Voraussetzungen, mit denen die Leute in den Dschungel gehen. Und daran kann man sie natürlich messen. Aber es ist das A und O, die erste Folge. Und wenn man das hat, dann ist man drin. Dann kann man eigentlich nur noch genießen.
Ja, ich finde, ohne erste Folge kommt man nicht rein.
Nee.
Das ist wirklich wichtig. Also im Prinzip ist es ja eine Soap mit echten Menschen. Und die erste Folge, da werden sozusagen die Leute dir um die Ohren geprügelt. Da kommen die ersten Statements, die ersten Lacher. Und dramaturgisch fast die wichtigste.
Die Leute fühlen sich erstmal...
Zwischendurch kann man dann theoretisch auch mal eine verpassen. Wobei mir das nie passiert. Ich habe tatsächlich ja immer... Ich habe eigentlich fast immer alles gesehen.
Ja.
Ich glaube, ich habe 10 Folgen aus allen 20 Jahren nicht gesehen. Ich glaube, den Rest habe ich gesehen.
Es fängt in der ersten Folge direkt an mit den Missverständnissen. So wie manche sich äußern, wie manche verstanden werden wollen, wie man merkt, wie die Leute versuchen, irgendwie so und so rüberzukommen. Worauf man aber nur bedingt Einfluss hat, weil ja natürlich der Redakteurin ist Beobachterin. Ich versuche zu gendern, Thilo.
Richtig so.
Es sind ja auch viele weibliche Kollegen, also ist ja Hälfte, also vielleicht beim
Kollegen meinst du?
KollegInnen sind ja beim Fernsehen, ist ja nun wirklich Hälfte. Da muss man ja auch, man muss ja alle ansprechen.
Ja, und
manchmal ja auch mehr Frauen als, ich weiß es nicht. Ich versuche es mal. Ich werde kläglich scheitern, aber Man merkt ja schon, ne? Der will, der, die will so rüberkommen und nee. Dann machen sie so einen Zusammenschnitt und dann weiß man schon später in den O-Tönen, ja, wie haben die das geschnitten? Ich komme falsch rüber. Nee, pass auf, da ist jemand, der hat dich beobachtet und der nimmt das so wahr. Der nimmt deine Widersprüche wahr. Gut, ich kann mich jetzt aber auch nicht mehr an die O-Töne der ersten Folge erinnern. Damit können wir die erste Folge schon abhaken.
Nein, aber das Schöne ist ja, dass man mit so einer Erwartungshaltung reingeht und dass auch diese Leute selber mit einer Erwartungshaltung reingehen und sich erstmal so präsentieren, wie sie sich präsentieren wollen oder wie sie sich selber verstehen, wie ihr Medienbild ist.
Ja.
Denn, es wird immer viel gemeckert, man kennt die alle nicht. Wer ist denn das? Wer ist der? Wer sind denn die Leute? Was denn für Stars? Naja, also diesmal war für mich zumindest der Wiedererkennungswert relativ hoch. Ich fand natürlich Cosimo sensationell, der Checker vom Neckar. Aus Zeiten, wo ich noch DSDS geguckt habe, für mich eine echte Präsenz, eine Person des öffentlichen Lebens.
Ja, ich hatte den vergessen.
Du hattest den Checker vom Neckar.
Ich wusste es. Checker vom Neckar.
Ich glaube, der ist noch nicht mal in den Recall gekommen. Oder vielleicht einmal. Aber er war so.
Das ist geil.
Das war in dieser Zeit so, würde ich sagen, so vor 10 Jahren, wo die wirklich so ein paar Leute aufgerockt haben, denen man besser vorher schon gesagt hätte, du lass es. Und dann sind die, glaube ich, auch alle in Diskos aufgetreten. Und ich weiß noch, dass ich damals einen kannte, der in dieser Sendung aktiv war. Und dann waren wir sogar zusammen im Urlaub. Und es war ein hohes Tier, du weißt wahrscheinlich, wer es ist. Und ich meinte dann zu ihm, sag mal, könnt ihr das eigentlich mit euren Gewissen vereinbaren, dass ihr diese Leute da so vorführt? Oder wie ist das jetzt? Ich meine, ich guck's auch, ne? Hatte ich dann damals gesagt. Und er meinte, du, ich weiß, dass ich in die Hölle komme, aber ich kann dir eins sagen, wer mich am meisten stresst, sind die Manager von diesen Leuten jetzt. Also da ging schon einiges ab. Die haben einige Auftritte hingelegt und ja, Cosimo hat ja auch gesagt, er hätte ein paar Jahre lang gut verdient. Ich weiß gar nicht, was er da live für eine Performance macht. Covert er da irgendwelche Songs? Singt er da irgendwas? Also, ich habe ja einmal Willi Herren hier auf dem Lenauplatz gesehen. Die müssen ja keine eigenen Lieder haben. Die covern dann einfach.
Ja, das sind diese so Disco-Auftritte.
Disco-Auftritte. 45 Minuten?
Ist ein bisschen hüllenmäßig, aber es ist eigentlich auch okay. Ich meine, du bist da angeduselt in so einer Disse. Die nehmen ja auch nicht nur, die sind ja jetzt nicht Hamburg, München, Köln, Berlin. Die kommen ja überall hin. Und dann ist man, ich meine, wir waren ja früher auch im Kick. In Herford oder was war oder?
Ja,
nee,
ja.
Nee, Go-Park wäre der Auftritt. Cosimos Auftritt wäre definitiv im Go-Park gewesen.
Stimmt.
Oder halt im Bielefeld Mariott. Wie hieß die Disco denn nochmal in Bielefeld? Madrigal. Nee, das war Oelde.
Kenne ich nicht. Achso, ja doch, das kenne ich natürlich.
Wie hieß denn nochmal die Disco? Beim Ikea gegenüber.
Ach, die Stadtpalais? Nee, das war in Bielefeld.
Stadtpalais, ja, guter Punkt. Im Stadtpalais ist zum Beispiel Micky Krause. Der ist früher immer im Stadtpalais aufgetreten.
Das war bei Bielefeld,
Bielefeld, ne? Schon richtig. Mikado!
Ach, Mikado.
Auch Bielefeld.
Da waren so Konzerte?
Ich habe da mal André Tanneberger gesehen.
Oh.
Egal, ich stocke. Also
ja, aber das ist, ich habe einmal gesehen, diese Konzerte sind ja interessant. Wir waren ja meist dann immer nur auf Geschrammel und Lärm.
Ja, genau.
Aber
echt Realness von den Streets der Lower East Side New York.
Ja, genau. Hardcore, Punk, Metal, Punkrock. Aber ich habe auch gesehen Snap.
Ja.
Und Snap im Go-Park war super geil. Das waren ja richtig viele Musiker auf der Bühne. Da drei Drumsets hatten sie aufgebaut. Da war ein Wahnsinns. Bohai, dann wurde sogar ein bisschen Stage gedived. Und auch schon 30 Jahre her. Aber das zählt da wahrscheinlich nicht dazu. Ich habe aber Bonnie M. gesehen.
Bonnie M.
war nur noch die eine. Liz Mitchell hieß die. Die hat, glaube ich, auch immer schön echt in der ersten Reihe da gesungen. Und die war so ein bisschen der Star. Und dann hatte sie zwei Girls noch dabei und so einen Bobby-Ersatz. Ne? Und dann wurden die Songs, das war im Go-Park, ja, wurden die Songs live gesungen. Und der Rest kam vom Band. Also, irgendwie dachte ich mir, ich glaube, das war das erste von diesen Mogel-Konzerten, was ich gesehen hatte. Ich dachte so, ja, kann man das jetzt sagen? Ich habe Bonnie M. live gesehen. Aber irgendwie war Bonnie M. ja eh nur Frank Farian. Also, ja, also, Liz Mitchell habe ich mal live gesehen.
Super. Also, gibt ja vielleicht einfach auch das Losungswort DJ-Kalkulation, ne? knallst einen DJ drauf. Also diverse Leute vom Wu-Tang-Clan, aber eben nicht Old Dirty Bastard, sondern eben die anderen. Ich kenne sie jetzt auch nicht alle, ich bin noch nicht so krass im Thema, aber einer von denen reichte manchmal auch. DJ Essigfabrik Köln.
Ne? Ach echt, in der Essigfabrik?
Ja, so, auch. Das ist ja auch nicht erste Garde. Ich würde mal sagen, Live Music Hall ist natürlich noch ein bisschen besser.
Aber Essigfabrik ist nicht unbedingt kleiner.
Da geht richtig was rein in die Bude, nicht? Oder,
in Essigfabrik, ja, ich habe da immer nur Death Metal.
Und wenn du keine Band hast, dann machst du doch Kasse. Ne? Und Disco, da ist nichts mit Band. Ne? Und so ein Cosimo, da wartet keiner auf handgespielte Musik oder was. Genauso wie der Schäfer von Bauer sucht Frau. Ich weiß nicht, wo die dann so, die werden dann auf den Bühnen dieser Welt, Mallorca und so, werden die dann so durchgeschleust. Du, keine Ahnung, jetzt outet man sich auch wirklich nicht gerade als Kenner, aber so, das sind ja so die Eindrücke, ne? Gibt so, also der T-Lo, so ein Newcomer-Rapper, auch ehrlich gesagt mega fett im Geschäft, aber irgendwie hat der auch seine Tour nicht richtig an den Start bekommen, weil der, glaube ich, der hat beim Splash ist er so abgekackt. Da kam die Musik vom Band und Splash ist ja das Hip-Hop-Ding schlechthin und da war totale Katastrophe, habe ich mir auch angeguckt, den Auftritt zum Kaputtlachen. Total vergeigt. Der knallt sich halt immer diese ganzen brutalen Tabletten da rein oder diesen blauen Saft da, Codein oder was weiß ich, tonnenweise. Also der hat so einen Junkie-Style, ne? Wie diese junge Hip-Hop-Generation mit den Gesichtstattoos aus Amerika, da sind auch schon 3, 4 umgekommen, ne? Von diesen komischen ganzen Drogen. Xenix, Spanix, Stinix, die knallen sich da immer die Tabletten rein und der ist durch die Clubs getingelt, ne? Der hat natürlich auch kräftig aufgerufen und so jemand ist dann in den Clubs. Aber jetzt komme ich vom Weg ab. Also es hat nicht immer alles viel mit Klicks und Likes und Top Ten zu tun. Es geht auch immer dann so ein bisschen um praktische Umsetzung, wie man dann einfach so eine Halle füllt und auch das Publikum bedient. Und DJ-Kalkulation ist günstig. Und das ist irgendwie dann, glaube ich, das Geschäft. Und so ein GG, der könnte dann auch auf den Disco-Bühnen dieser Welt stehen und irgendein Gedudel läuft und aber eigentlich, oder Ron Bielecki. Kennst du den, Thilo? Ron Bielecki.
Nee.
Auch
Ron Bielecki,
ja, Fitnessfluencer.
Hä?
Hat der, okay. Ja, musste googeln, Thilo. Sensation. Ron Bielecki ist eine Sensation. Also jetzt gerade ist er ein bisschen langweilig, weil er nüchtern ist. Also der ist ein Fitnessinfluencer hier aus Berlin und hatte relativ schnell Anerkennung, weil er wirklich jung war und kräftig funde. Mit einmal hat er nur noch gesoffen. Er war dem Alkohol verfallen. Rappeldicke, noch im Überall.
Rappeldicke?
Immer ständig, total besoffen. Dann hat er den Tornado erfunden. Da knallt er sich so... Der Tornado ist eine Erfindung von Ron Bielecki. Da hält er sich so...
Was ist der Tornado? Ja. Also ich kenne das nur als Wetter.
Also er holt so eine, meinetwegen so Corona-Flasche oder so. Sowas trinkt er auch immer, so Mix-Zeug. Die hält er sich so an den Mund und dann dreht er seinen Mund, so wie so ein Tornado. Und danach hat er sie geäxt, die Flasche.
Ach, das ist toll.
Und dann, aber auch immer, dann fährt er so einen Luxusfilm, immer so voll auf dicke Hose. Und ich glaube, der hat irgendwie so einen jungen, da ist mal so ein junger, dünner, blasser Junge im Hintergrund mit Brille. Glaube ich, totaler Nerd. Der scheint die Videos zu schneiden. Du lachst dich kaputt. Der geht dann auch, der tingelt in so eine Disco, ganze Disco flippt aus. Lachst du dich kaputt. Ron Bielecki, Alter, der hat schon Dinger rausgehauen, da lachst du dich weg. Jetzt gerade ist er immer nüchtern und hat so fragwürdige Luxusklamottenkollektion, die ich jetzt, aber gut, müssen sie selber wissen. Die jungen Menschen, wir sind vom Thema abgekommen. Also das,
nee, man,
ist das,
was soll man zum Dschungel noch sagen? Man muss auch die Begleiterscheinungen mal nicht beleuchten.
Ich sag zum Dschungel, euch ist aufgefallen. Thilo ist ein bisschen Cosimo-Fan. Das ist auch okay.
Ich war Cosimo-Fan.
Ich
dann am Ende. Aber ja. weil weißt du, anfangs bin ich auch ein schlechter Mensch. Da habe ich über Cosimo gelacht. Jetzt machen wir es mal an Cosimo fest.
Ja.
Weißt du, ich war am Anfang. Ich habe über ihn gelacht, fand ihn direkt super. Ich fand schon diese Checker vom Neckar-Sache unterhaltsam. So, das ist aber ewig her. Wie er da bei der Begrüßungsparty stand, weißt du, im Endeffekt nackt. Er hatte dieses schwarze Glitzerhöschen an, dies kurze. Und ansonsten stand er da ganz selbstbewusst mit der Pauke. Auf Insta hat er ja ein Sixpack, da ist er ja ganz schmal behüftet und so. Und dann, aber statt das irgendwie zu verhüllen, so nach dem Motto, oh, ich habe gestern noch auf Insta so ein Bild mit Superfilter gepostet, wo ich aussehe wie Brad Pitt, stellt er sich einfach mit der Pocke so an den Strand. Ne?
Ja.
Und Das ist ihm scheißegal. Ja. Und drumherum schon dieses Schickimicki-Ding von diesen ganzen Münchner-Tusen, diese ganzen Fußball-Ladies in Blond und wir hassen uns ja eigentlich, aber jetzt sind wir Freundin. Und er steht einfach nackt dazwischen in Unterhose. So habe ich es wahrgenommen, weißt du?
So.
Da war ich schon Fan. Und ich muss sagen, dieses Opening war eins der besten. Also wo sie erstmal so, dass die Redaktion, die haben das natürlich fies geplant, dass die unten vorfahren und dann diese asoziale Düne so hochklettern mussten.
Ne? Das ist auch nicht jedem gelungen.
Was auch mal so medium geklappt hat. Also nicht so richtig schlimm, aber so armselig medium. Mhm. Ne? Das fand ich schon super. Und dann mit dieser Sektschwenkerei da, das hatte am Anfang schon viel Schönes. Und ich hatte Gigi, kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und wie er abgegangen ist, warum Tessa dann da reingeht, obwohl sie Veganerin ist. Und er, was? Und wie er dann in die Kamera geguckt hat, es war direkt brillant geschnitten. Da hatte ich so ein Lachflash, ne?
Ja, ehrlich.
Nee, das war also wirklich, da habe ich echt gut gelacht. Und ich muss sagen, die Heldenreise fand ich bei Cosimo, das war ja eher so eine, leicht deprimierende Heldenreise, weil
in der Tat.
Von dieser Cartoon-Figur, die er damals war, hat er sich ja, ich habe direkt von der ersten Sendung an gesagt, das ist mein Avatar in der Sendung. Ich kann mich voll identifizieren.
Ich kann es nicht verstehen.
Mit der Plauze,
ja, okay.
Und mit diesem, er checkt alles nicht so richtig, das Original wie bei ich, checkt das auch und wenn ich dann erkläre, nee, was raff ich nicht. So, weil ich auch nicht so richtig zugehört habe, kann ich nicht Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, dann was haben die gesagt? Was muss ich? Ich muss da den Fisch von A nach B. So, und das hat sich bis zum Ende nicht geändert. Ja, am Ende war er einfach. Ich meine, das ist ein Typ mit Depressionen, oder?
Ich nehme
an. Der war ja wirklich paralysiert neben sich. Irgendwie finde ich es dann auch interessant, weil das ist das Schöne an dieser Sendung. Es hat dieses Vorher-Nachher halt auch. Du bist irgendwie hochgeritten mit Cosimo, wo er damals für 3 Wochen ein Star war bei DSDS. Und jetzt hast du so das Vorher-Nachher, ne? So, was ist denn eigentlich so ähnlich wie beim Stern auf der letzten Seite? Was macht eigentlich? So, und dann kommt er da rein, ne? Was macht eigentlich? Alter, den gab's ja auch. So, und dann siehst du so, wie so ein Typ auch wie Cosimo, den ich für intelligent halte, also emotional sehr intelligent, wie der sich so dann selbst bespiegelt und das Leben und alles und wie ihm so langsam in seinem Blick, das meine ich, in seinen Augen wahrnehmen zu können, wie ihm langsam klar wird, so, alles ist nicht so glatt gelaufen, manches aber schon, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Aber jetzt komme ich an so eine Gabelung, wo er auch sagte, die Diskos, die zahlen nicht mehr so gut und so weiter, jetzt komme ich an so eine Weggabelung. Gehe ich jetzt irgendwie einen seriösen Weg oder gucke ich mal, was sonst noch so läuft? Also das fand ich, und ich glaube, das ist ihm da im Dschungel klar geworden. Da ist er sozusagen in diesen 2 Wochen ist er so gewachsen und vielleicht zu sich selbst gekommen und das war vielleicht auch nicht immer alles dann so positiv, was er dann über sich selber da gelernt hat. Nee. Also für sich selbst.
Nee, genau.
Ich fand ihn ja toll. Und am Ende, das war für mich der Knackpunkt, wo ich Jolina war ich immer auch sympathisant am Ende. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dieses ewige. Ich bin so piesig und ich sehe das alles neutral und ich fächer jetzt mal die Probleme auf, wie sie Cosimo dann da dargestellt hat, als er ist ein Fake-Typ und er war der am wenigsten Fake-Typ von allen und überhaupt ist das mit dem Fake ja relativ. Manche Leute haben Angewohnheiten, die sind nun mal so und ich glaube, die geben sich dann schon am Ende relativ extrem,
ja, das
so wie sie sind und dann lasst sie dann auf ihn, ja, vielleicht hat sie auch einfach ihre wahre Seite da gezeigt, dass sie einfach eine besserwisserische Ziege ist.
Ja, naja, sie hat schon immer klug argumentiert, vielleicht habe ich diesen Knackpunkt so.
Respekt mal zu hören, ja, Respekt heißt auch halt's Maul mal,
ja.
Lass den anderen jetzt einfach mal da liegen in der Pritsche.
Ja, da war der Cosimo nicht mehr bereit, darauf einzugehen und.
Verstehe ich auch, ist ja mein Avatar, ich habe ihn ja praktisch mitgeführt.
Energie war nicht
mehr da.
Wir
hatten ja eine Verbindung im Kopf, Cosimo und ich, wir hatten ja eine Verbindung im Kopf.
Ja, die Energie war nicht mehr da, das muss man auch verstehen und da gab es dann diese Missverständnisse. Grundsätzlich fand ich die Jolina eigentlich sehr sympathisch und dachte mir, ja, also.
Ja, aber am Ende hat sie auch immer, ich lächle nett und ich bin total piesig, das war dann auch, klar wollte man dann
wollten alle.
Komm, ich schiebe es am Ende tatsächlich dann darauf, dass die alle durchdrehen, weil sie nur Bohnen essen. Es ist so. Sie drehen alle ein bisschen durch, auf ihre Art. Alles verstärkt sich so. Wie so eine Macke am Zahn. Die Macke, wenn du dir die anguckst, sieht auch nur total klein aus. Wenn du mit der Zunge dran gehst, hast du das Gefühl, du hast einen Krater im Maul.
Ja,
Und das, so ist das da auch. Diese kleinen Macken, Lupe, die sie charakterlich haben, die verstärken sich am Ende bis in den...
Der Lupeneffekt, wie auch der in der Corona-Krise. Ich weiß auch nicht so, Cosimo, also bei mir, also die Tragik ist an einem früheren historischen Punkt schon, fußt sie schon. Also für mich ist der Checker vom Neckar, ich kenne nur den Checker. Der Checker, der kam aus Duisburg und der war auch bei DS, der ist Dritter. Und jetzt kommt der Checker, der war so auch...
Bist du denn der Checker?
Ja, der war auch DSDS-Staffel, dritte, vierte, fünfte Staffel. Der hatte auch mal so
kein bunte Mensch Brillen. Kennt den Checker.
Ich habe den mal, habe ich auch mal kennengelernt.
Wer soll denn der Checker sein?
Der Checker.
Ach, der Checker.
Der Checker, Mallorca-Auftritte. Jetzt kommt der Checker vom Neckar. Ich dachte, ist das...
Ja, der Checker vom Neckar ist das Original.
Nee.
Der Checker ist vielleicht sowas wie, weiß ich auch nicht.
Der Checker ist 2000er auch irgendwo. So ein junger Kerl, ganz, so ein dünner, junger Kerl, keine Ahnung. Jetzt ist der Checker vom Neckar nicht mal ins Recall gekommen. Der
Checker vom Neckar ist das Original. Da kommt er mir hier mit dem Checker.
Na, ich fand den Cosimo auch...
Kopie.
Ich fand ist den ja auch okay. Den Cosimo grundsätzlich fand
ich finde, der Checker verhält sich zu Cosimo so wie Star Search zu DSDS.
Nee. Das sehe ich ein bisschen anders. Also der Checker ist auf jeden Fall näher an Alexander Klavs als, also Cosimo von, also der Checker vom Neckar ist eher die Abteilung Menderes und der Checker ist eher die Schlagerversion von Alexander Klavs.
Ich habe so geheult, das muss ich sagen, wo du Menderes sagst. Menderes hat eine Umfrage gemacht, gestern Sonntagmorgen um 8, wer gewinnt das Dschungelcamp, und das hat er in einer Bäckerei gemacht. Das war gestern in der Sendung zu sehen, um 7:45, wo Angie moderiert hat mit Lutz. Ne?
Geil.
So, und und ich sehe aber erst die Mats in der Sendung, beziehungsweise alle schreiben mir so, ey, Menderes war am Lenauplatz, der hat das am Lenauplatz gemacht, in der Bäckerei, in der hier um die Ecke, da dreht der ein paar Stunden, dreht der, und ich weiß es nicht, ich hätte ein Foto haben können mit Menderes, zieh dir das bitte rein. Und ich erfahre es dann erst später, ey, hast du das gewusst? Menderes ist hier, Menderes war hier, 3, 4,
Scheiße,
Hiller, alle mit
Geschichte. Scheiße, ich war bei den Stones in der Stadthalle, wie konnte ich nur, wäre ich mal zu Menderes gegangen.
Ja, naja, gut. Ich meine, so viel war da jetzt hier bei uns im Veedel nicht los und das morgens um 8. Da war Menderes schon auf Stones-Niveau.
Ja, ja. richtig.
Dann sagen wir Michael Jackson-Niveau.
Ja, ja. Also ich mochte den Gigi sehr gerne. Ich fand,
ja, gut, klar,
wie der schon gestartet ist, war zum Scheitern verurteilt. Diese Einsilbigkeit, diese Macho-Attitüde. Der hat auch ein paar Tabus gebrochen. Er hat in der Öffentlichkeit gevögelt in irgendeiner Single-Sendung, die wir uns alle nicht mehr merken können. Habe ich nur so am Rande mitgekriegt. Ich konnte ihn mir auch nicht richtig merken. Ich dachte auch irgendwie, okay, zwei so Deutsch-Italiener, was gibt das jetzt, nicht? Das war ja, vom Typ her waren ja echt alle unterschiedlich.
Vorher, nachher. Das war Gigi in Jung und Cosimo in Alt. Beziehungsweise Cosimo in Jung und Gigi in Alt.
Und fand so deren Bindung aber auch immer spannend zu beobachten. Und ich muss schon sagen, Respekt vor Gigi. Also ich meine, er hat auch echt knallhart gefurzt. Vor 4-5 Millionen Menschen hat er einfach volle Wucht einen rausgehauen. Auch das... Ein Novum?
Ich habe Gerüchte gehört, Gigi würde normal, wenn die Kameras nicht ansahen, normales Hochdeutsch sprechen.
Ja.
Ob das sein kann?
Weiß ich auch nicht. Ich meine.
Und ich hab vor 2-3 Jahren ja für Sat.1 so ein Ding gedreht. Da waren wir mehrere RegisseurInnen, genau, weil die Ina, eine andere Realisatorin von mir, Bekannte von mir, die dreht auch so Reality-Sachen. Und sie schneidet auch die Reality-Sachen. Und sie sagt, sie macht es sehr gerne. Sie hat gesagt, das kommt durchaus mal vor. Dann kommst du montags morgens in Schnitt, sitzt dann mit dem Cutter oder der Cutterin da und dann siehst du erstmal, wie Geschlechtsorgane ineinander hämmern. Wie in so einem Porno.
Ja.
So, und dann sagst du, und dann holst du dir erstmal den ersten Kaffee. Und dann, das machen die auf diesen Love Island, nackt auf der Insel, bla bla bla, wie sie alle heißen. Und dann vögeln die da. Und das wird auch mitgedreht, logischerweise, weil die Kameras ja laufen. Aber das schneiden sie natürlich nicht rein. Also ist ja klar, du kannst ja keinen Hardcore bieten.
Mhm.
Und deswegen, aber sie sagt, das würde Spaß machen, unter Umständen, das zu schneiden. Also,
ja. Ja, okay.
Ja, und das ist eine große Kunst. Also, Die müssen da unglaublich viel Material sichten und das verdichten. Ne? Also die verfremden das nicht, aber du musst natürlich das alles dann so ein bisschen... Ja, das ist eine Materialschlacht und du musst dir dann deine Storys da raussuchen, die natürlich sich ein bisschen fortentwickeln und die was hergeben. Ich habe auch mit dem Cutter geschnitten von Sommerhaus. Das heißt so, wir treffen uns, wir lernen uns kennen, ne? Und er so, was hast du so gemacht? Ich so, ja, das und das und das. Und er, ich so, was hast du so geschnitten? Ja, Sommerhaus. Ich wusste sofort, es ist ein Top-Cutter. Ne? Es ist ja klar, ja. Es ist ein Top-Cutter. Ja,
muss mal gut sein.
Ja, er meinte, ja, und er schneidet es gern. Und er meinte, ja, das dauert lange. Du musst das alles sichten. Das sind 1 Milliarde Kameras. Wahnsinnig aufwendig. Ein riesiges Budget geht in den Schnitt, weil das einfach unglaublich lange dauert und kompliziert ist.
Ja, klar.
Also, weil wenn du mit einem Cutter vom Sommerhaus zusammenschneidest, Simon, dann weißt du aber, dass du da mit keinem Amateur zugange bist.
Ja, also ich finde auch manchmal, man sieht so eine Supertotale und dann sieht man, die versucht so halbwegs irgendwie in eine Zweier rechts rüber. Also man sieht 7 oder 8 Leute im Camp und dann versuchen die dann eine Zweier rechts rauszuholen, so ungefähr. Das bedeutet, sie müssen auf die Tonspur gehen. Bedeutet aber auch, dass sie alle Tonspuren im Blick haben, alle Dialoge. Also das ist nur die Totale. Also das ist wirklich, da muss man findig sein. Das ist ja wirklich ein Materialschlacht und alles, ne? Ja, Gigi, der war klar. So hart bei sich, ne? Also das muss ich sagen, ein Stück weit beneide ich es auch. Also ich bin ja jemand, der gern in Rollen verfällt, der sich treiben lässt. Der dann manchmal so mitschwimmt und der.
Siehst du, das musst du nämlich überhaupt nicht machen.
Musst du nicht machen.
Du musst immer nur du selber sein.
Ja. Aber ein gewisses.
Naja, gut, wenn du so Comedy-Street-Sachen bei Insta postest und solche Sachen, das ist was anderes, dann macht man ja einen Gag. Aber in Wahrheit, auch da, wenn du da du selber bist und nur eine Idee hast, das funktioniert ja genauso.
Meinst du, willst du mich jetzt mit Gigi vergleichen?
Nein, weil du in Rollen verfällst. Ja, nun wirklich, bist ja bei Comedy Street nun wirklich in Rollen.
Ja, zwangsläufig.
Das meine ich damit.
Zwangsläufig, ne?
Inklusive Kostüm, meine ich.
Ja, ich sehe ja jetzt immer Dschungel so ein bisschen als Parabel aufs alltägliche Leben. Also ich meine, wir sind ja alle
so. Ist es ja auch.
Dass man so ein bisschen smart des Weges kommt. Und er sagt, er hat Lukas nun wirklich damit konfrontiert. Er hat ihm, ne, du hast eine grüne Blume, die kannst du demjenigen geben, dem du es gönnst, Dschungelkönig zu werden. Du hast eine rote Blume, dem du es nicht gönnst. Sie waren zu 4, 5 ganz enger intimer Kreis und er sagt, er gibt dir direkt Lukas Cordalis.
Aber da muss ich sagen, das fand ich scheiße, weil das war sonst rotes Licht, grünes Licht, das kennen wir von Squid Game. Und dann machen die rotes Blatt, grünes Blatt. Und das war so ein bisschen wie beim Sommerhaus ist für mich ja ein Format, was ein Meisterwerk ist. Aber das ist eben was anderes. Und ich finde, so ein Anschärfungsöl ins Feuer gießt Game.
Dieses Ausspielungs-
hat der Dschungel nicht, die haben sich sonst von selber an die Körper gekriegt und die brauchen nicht so einen Psychoscheiß. Das muss ich wirklich sagen, das prangere ich wirklich an. Also diese künstliche Anschärfung, das machen sie ja eh durch die Games und wie sie das aussuchen und das ist ja auch in Ordnung, aber nicht noch dieses, jetzt sitzen sie alle zusammen und müssen sich noch durchhaten, also das finde ich scheiße.
Trotzdem fand ich, wie Gigi damit umgegangen ist, zack, er hat es Lukas Cordalis gegeben, begründet.
Ja, sicher.
Er war hart, aber auch das, und das war ja die extremste Form, denn wir sind ja alles in unserem alltäglichen Leben, wir sind ja alles Lügner, ne? Man versucht zu beschwichtigen, besänftigen.
Ja, ich weiß, ja.
Und das war Gigi nicht, und er war aber trotzdem, fand ich noch, okay, ist einmal agro geworden, das fanden viele doof, aber er ist auch nicht wirklich auf Leute zugegangen oder nee. So, er hatte irgendwelche Sachen durch die Gegend hab ich heute Morgen auch schon gemacht, ich war einfach agro. Also, und dann dieses Aufrichtige, ne? Er lässt sich nicht verbiegen. Er hat auch gesagt, ja, Cosimo, klar, den mag ich, aber ich sehe mehr Jolina hier, die, weiß ich nicht. Er hat auch diese Sachen, auch einfach geil, wie er dieses ganze Diversity-Ding.
Ja, das nimmt er so selbstverständlich mit, ne? Er war nicht homophob, ne? Er war nicht transphob oder irgendwie sowas und kein Fascho und so. Das alles hat er. Und das
geil,
fand ich nämlich so erfrischend.
Wie er das
zu sehen,
vermittelt hat. Geil, wie
das
er das
hätte
vermittelt
man ja,
hat.
Genau, und da hätte man ja direkt wieder mit seinem eigenen Vorurteil gedacht, oh, das wird heikel, wenn der seine Proletensprüche raushaut.
Ja.
Und das ist nicht passiert. Komisch. Und das ist auch immer das Schöne, dass die Vorurteile sich nicht erfüllen.
Ja.
Die man selber hat, wenn man die Leute
ja,
sieht.
Ja, komisch.
Und das ist dieses, die Masken fallen, den Spruch kann man ja gar nicht mehr hören, den nimmt man ja, verwendet man nur noch ironisch, aber es ist trotzdem so. Weil du siehst im Einzug irgendwie dann 12, 13 Comicfiguren, von denen du klare Bilder im Kopf hast. Und dann siehst du einfach, wie die sich entwickeln oder eben auch nicht entwickeln und wie die sich in bestimmten Situationen verhalten und wie die einen über sich hinauswachsen, zumindest im eigenen Empfinden. Das sieht ja dann jeder oder jede wahrscheinlich wieder anders. Aber dann auch mal zum Positiven, mal zum Negativen. Ne?
Na, unbedingt.
Das finde ich das Interessante und deswegen ist das Ganze halt einfach wirklich...
Es sind
für mich immer noch die menschlichste.
Es sind tausend.
Durch die Unmenschlichkeit provozierte Menschlichkeit sozusagen. Interessanteste ja. Sendung.
Es sind 20 Millionen interessante Facetten drin zu erkennen. Und ich habe einfach, ich bin ja letzten Endes, Jamila war natürlich sympathisch, aber eine tragische Figur. Cosimo war witzig, aber ich dachte auch manchmal, Cosimos Auffassung zum Entertainment habe ich bis heute nicht begriffen. Ich habe nicht so ganz gecheckt, was ist so sein Ding. Es war immer so bei ihm so völlig stimmungsgeladen. Jetzt bin ich nicht euer Clown. Und dann in einem anderen Moment macht er doch so Witz. Habe ich nicht verstanden. Mich hat entertained Gigi, deswegen war ich auch pro Gigi, weil ich bei einer Jamila dann auch nicht weiß im Nachgang, wo führt das alles hin. Also natürlich war ich ihr gegenüber wohlgesonnen, aber dann bei so einer Jolina, die natürlich das so ein bisschen dieses Trans-Ding, was sie ja selber auch super abnervt, weil sie ist ja jetzt nur mal eine Frau, aber irgendwie
ja, klar,
ist sie
klar,
keine, aber irgendwie ist sie dann auch scheinbar, jetzt hätte ich es beinahe so gesagt, als ohne Distanz, also in ihrer Wahrnehmung ist es ihr dann auch langsam zu viel, keine richtige Frau in Anführungsstrichen zu sein, sondern die Transfrau. Das ist vielleicht der nächste Step, dass dann auch wieder das Wort Transmenschen irgendwie wieder abgeschafft wird, weil man dann einfach eine richtige Frau ist. Das ist sowas, was mir schwant, weil es ist auch dann irgendwie nervig, weil was hat sie mit Trans zu tun? Sie ist eine Frau, fertig, aus. Aber das war natürlich auch eine Botschaft. So sie und das hat auch der Gigi richtig gesagt, du hast ein Zeichen gesetzt, das fand ich auch. Ey. Gigi hatte schon hin und wieder einfach den richtigen Ton drauf, mega gut.
Ist richtig.
Das hat mich entertained, deswegen war ich für ihn. Und sag mal, Lukas Cordalis, dieses Gerücht, dass Callcenter aus Indien für ihn angerufen haben, ich halte es nicht für abwegig.
Ernsthaft? Ich habe einfach nur gehört, er hatte mega viel Follower und so.
Hat er die? Wegen der Katze?
Wurde immer so gesagt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Ja, Follower. Gucken die dann?
Hat er? Ich habe gehört, er hätte wahnsinnig viel Follower. Wir haben ihn, weißt du noch, dass wir ihn mal live gesehen haben?
Wo?
Lukas Cordalis und Costa Cordalis zusammen.
Ich habe nur noch Costa Cordalis in Erinnerung. Stimmt.
Nein, der ist mit seinem Sohn aufgetreten.
Ja, ja.
Das war damals, wo wir da für die Schlagernacht gedreht
haben. Ja, ja, viele.
Hast du eigentlich, ich weiß, du hast Costa Cordalis interviewt, aber ich weiß nicht, Lukas nicht, ne?
Nee.
Aber ich weiß noch, was Costa Cordalis gemacht hat.
Er hat den Dschungel gekackt.
Nein, der hat doch unsere Redakteurin angegraben.
Ach, wer war die? Wer war sie? Na egal.
Ja, wir wollen ihren Namen, können wir ja gar, kennt man ja jetzt.
Costa Cordalis.
Nennen wir sie Ute. die Ute angegraben.
Respekt.
Und du hast das Interview gemacht als, glaube ich,
der Emo.
Was war das?
Ich war der Emo und habe Costa Cordalis abgefeiert.
Ja, der Emo, der genau. Und dann hat er doch Ute, hat er doch eingeladen auf sein Haus nach Griechenland. Sie könnte doch mal vorbeikommen.
Ach, wie schön.
Weißt du nicht mehr?
Nee. Aber ich dachte mir nur
so... War so ein bisschen unter vier Augen. Aber vielleicht war es auch nur nett gemeint. Vielleicht hätte er auch nur ein bisschen ihr Essen kredenzt. Kann ja auch sein. Ey, ich will ihm nichts Böses nachsprechen. Und das Absurde ist nur, das ist vielleicht 10 Jahre her oder 12. Und er ist jetzt schon so lang tot wieder, ne?
Ja, das ist auch traurig. Und ich wusste noch auf dem Weg dahin, so ich so, Costa Cordalis, wir haben ja wirklich große Schlager-Heinis, der Wendler rannte da, glaube ich, auch rum, Micky Krause.
Ja, das Krasseste war ja Karel Gott,
Jürgen Drews war auch noch ganz gut drauf, der will jetzt aufhören. Ja. Und ich dachte, Costa Cordalis, ja gut, das ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ne? Da dachte ich so, Mann, na ja.
Ah, er sah gut aus.
Und dann sehe ich den von hinten, Alter, das war ein Hühne. Eine V-förmige Ü60-Kante. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Also auch der letzte Typ, den man auf irgendeiner Ebene blöd kommen würde. Ey, Wahnsinn, was der für ein Body hatte. Irre.
Ja, absolut.
Also Respekt, da hatte ich Respekt. Ja, Lukas Cordalis. Ja, also ich weiß nicht. Ich fand die Theorie gar nicht so verkehrt. Ich meine, es ist wirklich, er ist mit Daniela Katzenberger verheiratet. Er wird auch selber ein eigenes Vermögen haben von 4, 5 Millionen. Er hat eine fette Gage gekriegt, laut Bild 150.000 Euro. Was kostet so ein Callcenter? Ich meine, du kannst ja Instagram-Follower kaufen, die kosten nichts. Kostet so einem Anruf aus Indien das automatisch 50 Cent? Vielleicht nicht. Du, es kann sein, dass die 30.000, 40.000 Euro auf den Tisch gelegt haben und dann fertig aus. Du bist gesetzt. Du bist Platz 3. Ende Gelände.
Ja gut, aber Simon, ich habe hier die Zahlen.
Ja?
Lohnt sich das? Für Lukas haben angerufen 16%.
Ja. Und für?
Für Gigi 37 und für Jamila 62.
Ja.
Also ich sag mal, Menschlichkeit zahlt sich am Ende dann doch mehr aus. Also der Lukas, ich muss es also im Einzelnen betrachtet. Also eine Sache fand ich, die war nicht ganz okay, weil er, als er da das Zeug nicht runterkriegte, haben die anderen, also das ist dann interessant, wie so ein Streit, wenn man den objektiv betrachtet.
Die Dynamik.
Ja, weil nämlich irgendwie hatten beide Recht und Unrecht, beide Parteien. Ich finde schon, sie haben ihn komisch angezickt mit ein paar Sprüchen, was dann in dem Moment von ihm so wahrgenommen werden sein konnte. Das haben sie definitiv gemacht.
Ja.
Und sie haben ihm schon so ein bisschen die Schuld zugeschoben, von wegen, er hätte das Zeug nicht runtergeschluckt. Dann haben die das auch fortgeführt da draußen. Die hatten so eine angenervte Fresse und ja, wegen der Situation und alles, okay. Und dann hat er das natürlich auch gesagt mit diesem, könnte euch jetzt 1000 Sachen gegen euch sagen. Das hat er natürlich dann auch gesagt, wo die anderen beiden dann wieder hochgegangen. Und das finde ich immer geil, weil es gibt in der Realität immer tausende Streitpunkte zwischen irgendwelchen Leuten. Und das ist natürlich zum Glück auch nie gefilmt. Aber beim Dschungelcamp ist es halt gefilmt. Und
ja.
Das ist einfach Thema Streitforschung. Ist es interessant?
Ist es interessant?
Ist genauso, wie ich das jetzt in Erinnerung habe, dass Luca Cordalis, unsere Redakteurin, nennen wir sie Anita, vielleicht ist das sinnvoller, dass er sie angegraben hat. Vielleicht hat er das gar nicht. Vielleicht wollte ich das in dem Moment auch nur so sehen. Aber sie hat gesagt, das wäre eindeutig so gewesen. Und er hätte jetzt vielleicht nur gesagt, wieso, das ist mein Verständnis als Gastgeber, dass ich selbstverständlich eine 40 Jahre jüngere, junge, attraktive Frau. Die Anita mal zu mir da.
Also.
Und vielleicht ist beides Quatsch. Vielleicht hat er unterbewusst sie gut gefunden und vielleicht hat sie sich geschmeichelt gefühlt und vielleicht war es nur eine Höflichkeitsfloskel und wir werden es nie erfahren.
Also man muss jetzt mal hier reingrätschen. Also man muss natürlich sagen, es ist das Jahr 2023 und es ist nach wie vor absolut legitim, eine Frau anzugraben. Da ist ja nichts Verwerfliches.
Ja.
Und
er hat sie einfach nur eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen, nach Griechenland, auf seinen Landsitz.
Naja. Das ist keine David Copperfield-Einladung. Das ist ja vielleicht auch, das ist ja dann der Costa, dann Finca. Aber natürlich ein bisschen, das müsste dann einer Frau klar sein, dass er vielleicht bereit wäre für körperliche Dinge. Aber das müsste ja eigentlich auch einer erwachsenen Frau dann klar. Aber verwerflich war es nicht. Er darf ruhig graben. Es ist ein bisschen lustig, klar, weil er dann so seinem Macho-Klischee gerecht wird. Aber es ist ja irgendwie auch okay, oder? Ne?
Ja. Man kann das nicht abschließend sagen, weil, wie gesagt, die Situation ist im Nebel meines Gehirns. Wobei wir natürlich Anita fragen könnten. Die wüsste das natürlich, Ute wüsste das natürlich auch noch.
Also ich fand Lukas Cordalis, ich finde in Sendung 1 kann man sagen, ich will meinem Vater nacheifern, die Krone des Dschungels. In Sendung 16 fand ich es dann schon relativ dämlich, dieses vorgeschobene
Familiendynastie.
Ja, schrecklich. Es war keine schlüssige Argumentation, es war keine schlüssige Motivation. Habe ich ihm nicht abgekauft.
Und dann die Auflösung des Ganzen, das war so ein bisschen, vielleicht überinterpretiere ich das. Aber
welche Auflösung?
Hast du Staircase gesehen mit diesem Typen, der zwei Morde an den Hacken hat, die genau gleich laufen und am Ende wird er freigesprochen und weiß aber nicht, wie es wirklich war. Und da wird nämlich als extra Bonus bei Netflix hinten dran ein 5-Minuten noch nachgeschoben, der den Fall tatsächlich noch erklärt. Und ist Lukas Cordalis ein wenig oberflächlich oder nicht? Auch diese Auflösung kam erst in der Stunde danach, Simon.
Ist so?
Weil er dann interviewt wurde, eine Dreiviertelstunde nach dem Showdown und nachgefragt hat, ob Jamila denn gewonnen. Jamila hat doch gewonnen jetzt, ne? Hatte er so nachgefragt.
Ah.
Ja, Jamila hat doch jetzt die Krone, ne? Oder wie ist das nochmal? Ah ja, genau, Jamila hat gewonnen. Ja, habe ich, glaube ich, mitgekriegt, sagt er dann so, total ernst.
Aha.
Wo ich denke so, also, ein Witz war das nicht. Und auf, also entweder interessiert es ihn gar nicht oder er findet es nicht geil. Aber egal, wie du es drehst, es ist eine Form von ziemlich krasser Ignoranz, dass du als Drittes rausgehst und dann gar nicht so richtig dich dafür interessierst, wer denn jetzt nach dir gewonnen hat, der Typ oder die Frau.
Finde ich auch.
Oder gehe ich da jetzt, bin ich da jetzt so überinterpretatorisch am Start?
Nee, das sehe ich auch so.
Schon. Da dachte ich so, hä? Was redet? Jamila hat ja jetzt so, glaube ich, wie ich mitgekriegt habe, die hat gewonnen, ne? Oder? So, ne? Da dachte ich so, ah, okay, was ist das denn jetzt so? Ich meine, das ist doch das Erste. Da bin ich im Baumhaus, dann setze ich mich zur Seite und dann gucke ich, wer gewinnt denn jetzt? Gigi oder die Dings, da Fontänen? Ich meine, hä, wie kann man denn das nicht mitkriegen, wenn man vor Ort ist? Ich glaube, er hat es mitgekriegt, aber dann ist die Wortwahl ja auch merkwürdig.
Ich find, es ist ja eine legitime Aussage, aber und trotzdem ist sie es nicht. Das gibt manchmal so, das kann man doch nicht ernsthaft sagen, nachdem es eine Dreiviertelstunde feststeht. Also, um Gottes Willen.
Verstehe ich nicht.
Also, da finde ich also bei Lukas Cordalis, also wie ich schon sagte, zum Ende fand ich die Motivation dann, ey, wat, ja, mein Vater, weil es ist einfach auch so, die Krone der Dschungelkönig, das ist nicht wirklich so ein Titel. Also es ist auch irgendwie Ulk und Unsinn, ja?
Ja, aber es gibt viel Geld mittlerweile,
ja, ne? Das ist eine Motivation. Völlig in Ordnung. Ich hätte gerne das Geld gehabt. Oder Gigi, der sagt, ich will 100.000, ich will eine Bar aufmachen. Ja, dafür kämpfst du. Aber dieses, als wäre das irgendwie eine Trophäe, als wäre das irgendwie so ein kleines Wimbledon, das ist das alles nicht. Das ist Unsinn, finde ich.
Und deswegen gewinnen da auch nicht so super Typen. Sondern guck mal,
warum hat denn jetzt Jamila gewonnen? Weil man selber ist so, ich bin ja auch so ein bisschen...
Weil das eine tragische Figur ist.
Eine tragische Figur. Und ich sitze auch vor der Glotze und ich denke mir so, ja, ich will, dass Gigi gewinnt, den habe ich mehr Spaß dran, wenn er später durch die Sendung tingelt. Jamila, klar, die tut mir auch irgendwie leid. So, was will denn der Zuschauer? Der Zuschauer hat gesagt, da werden 100.000 verteilt, an die habe ich gar nicht mehr gedacht, aber das ist eine Menge Geld und das soll Jamila kriegen, weil die bedürftig ist. Punkt.
Ja, das braucht keine Effenberg-Fußballfrau. Die braucht keine 100.000 für noch irgendwie einen Ferrari anzuzahlen.
Und für eine,
weißt du, und Verena Kehrt braucht das einfach auch nicht, wenn sie in München da ihre Sektgläser, Champagnergläser schwenken.
Nein, die brauchen das nicht. Und eine Verena.
Und Gigi ist noch jung, der hat auch keine Kinder und nichts. Und bei Jamila, da spielt ganz viel mit. Diese Operationen im Gesicht, das ist ja auch, ich sehe das ja mittlerweile immer. Früher habe ich die Leute mal ausgelacht, weil ich dachte, glaubt ihr wirklich, ihr seid schöner? Nein, heutzutage denke ich immer, was ist denn in eurem Inneren so verquer? Und bei Jamila ist das ja schon, ja, das äußert sich ja wirklich schon drastisch, wie verquer sie im Innern ist. Glückler hat ja auch so eine tragische Kindheitsgeschichte mit seiner Homophobie auf dem Dorf und dieser schlimme Vater, der die, da stecken ja immer so Storys hinter, die ganz gruselig sind.
Meinst du?
Nee, ich meine Glückler tatsächlich.
Ach, Glückler, ja, das war,
ich sag mal so,
das war ein Riesenouting.
Papis würde das vielleicht auch machen, aber der ist einfach schön, sage ich mal. Ne? Der hat diese Vergangenheit auch, aber an dem gibt es ja nicht viel rumzubasteln. Keine Ahnung, wenn der in die Jahre kommt, vielleicht macht er das dann auch.
Ja, kann sein.
Keine Ahnung. Ja, aber da gibt es ja nicht viel zu verbessern. So. Und Jamila, ich finde, sie sieht nicht schlecht aus auf den alten Bildern. Früher,
genau, sie sieht nicht schlecht früher, aus
nein,
auf
nein,
den
nein,
alten
früher.
Bildern, Tilo.
Also nein, weißt du, ja, nein, nein, ich meine das ja nicht, Moment, stopp, ich meine das nicht mit Alter. Ich meine das vor 20 Jahren, als sie diese Botox-Fresse nicht hatte.
Ja.
Sie war ja eine gut aussehende Frau.
Ja.
Ja, wenn du dann versuchst, über die Jahre das so Frankenstein-mäßig nachzubauen.
Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich war auch auf Jamila.
Ich weiß gar nicht, ich verstehe das Schönheitsideal da überhaupt gar nicht.
Ich war auch auf ihrem...
Weil da jetzt keine Falten, ich entscheide mich gegen Falten und dafür, dass ich aussehe wie... Metaluna 4 antwortet nicht, oder was? Was ist das? Das verstehe ich nicht.
Check ich auch nicht. Ich weiß auch nicht so genau, ich habe auch immer so getwittert, irgendwie, man gewöhnt sich ja an alles, selbst an Jamilas Lippen. Also man hat ja wirklich irgendwann dann nicht mehr drauf geachtet. Man hat sich an diese völlig Freaks of Nature Style Lippen irgendwie gewöhnt. Und dann weiß ich ja dann aber auch trotzdem nicht, ob das ein Stück weit ist, das Body Shaming. Aber ich sehe das da ehrlich gesagt nicht drin.
Nein, das ist ja nicht ihr Body. Das ist ja Body extern.
Es ist einfach diese freie Wahl, die sie hatte. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich bin auch auf ihren Insta-Account gegangen. Ich habe mich gewundert, dass da jetzt nicht irgendwie 200.000 Follower sind, weil sie ja nun wirklich empathisch war. Und ich habe diese Bilder mir angeguckt und ich verstehe diesen Menschen auch nicht. Ich verstehe nicht, also um Gottes Willen, bei allem Respekt ihrer Vergangenheit gegenüber. Aber auch da weiß ich manchmal nicht, wie wir bewerten Menschen. So, wie soll ich jetzt Jamila bewerten? Also ich will sie ja jetzt auch nicht abwerten. Ich will nur verstehen, was ich da sehe. Und ich verstehe es nicht. Es ist so ischig, es ist so Champagner, es ist so Sekt. Trotzdem ist sie pleite, alles ist Shishi. Sie ist aber auch eine alleinerziehende Frau. Aber vielleicht ist das auch unter dem Deckmantel der Dschungel räumt mit Vorurteilen aus. Kann auch sein, dass es das ist. Ich begreife sie vorne und hinten nicht.
Das ist auch eben genau das, was die Leute nicht begreifen, dass das das Berührende ist, dass du dann die Menschen am Ende siehst. Und ich meine, der prominenteste von allen ist ja Markus gewesen. Markus hat wirklich ein paar krasse Hits in den 80ern gehabt und der war auf jeder Bravo. Wir haben es miterlebt. Es war ein absoluter Top-Star. Der wird wahrscheinlich gut ausgesorgt haben mit diesen Hits. Den gibt's blendend. Der war ja auch nett mit seiner Brille. Jo. Der tut keinem weh. Ein unkomplizierter Mensch. Das ist dann am Ende für diese Leute, ich kenne die nicht, was sind das für Nieten? Ja, Markus ist super berühmt, ist aber direkt raus. Der ist mit sich im Reinen, der hat keine große Story. Ja, der war ein Superstar. So, aber der ist lieb, der ist nett, so, und ja, ist ja auch in Ordnung. Und das ist auch gar nicht, dass man jetzt über Markus was Schlechtes sagen könnte. Es ist nur einfach so, habe ich verstanden, dem geht's gut, alles in Ordnung. Und die Leute rufen einfach natürlich für die an, die sie, von denen sie sich berührt fühlen.
Und deswegen glaube ich nicht die Ergebnisse von Lukas Cordalis. Weil für Verena Kehrt als erstes rauszufliegen, es war eine riesen Klatsche für sie. Weil, wie du ganz richtig gesagt hast, gestern.
Ja, aber die denken, sie sind die Allergeilsten, weil sie immer denken, sie sind die Allergeilsten.
Gestern meinte auch mein Kumpel, der meinte, hey, ich habe da jetzt hier gestern auch reingeschaltet, ich kannte keinen. Also A, denkt man immer so ein bisschen, ja, ich kenne keinen, das ist eigentlich, das Argument ist sehr, sehr alt, darum geht's im Dschungel nicht. Aber B, nee, war es natürlich so, es teilt sich auf. Hälfte prominente Leute, die man schon einordnen können sollte. Andere Hälfte Reality-Stars weiß ich auch nicht weiter. Ja, kann ich mir nicht merken. Ich kann mir nicht mal die Sendungen merken, in denen die Siebter oder Achter geworden sind. Scheißegal. Hälfte, Hälfte. Und dann auch diese Sache, dann steht auch, wenn ich Social Media betreibe, dann, oder ich mache Kommentierung was über den Dschungel, dann steht da immer, wann gehst du in den Dschungel? Schön und gut, kann ja jeder fragen. Die Sache ist, ich denke dann immer so an Reality-Stars da draußen. Und da gibt's ja jede Menge. Und das scheint ja so für viele so ein Ding zu sein. Ich will in den Dschungel. Hat man ja doch, finde ich, in dieser Staffel oft zwischen den Zeilen mal gehört. Ich versuche es so lang. Verena Kehrt hat natürlich hinten raus jetzt gesagt, die waren jetzt 10 Jahre hinter mir her und ich wusste, warum ich es nicht gemacht habe. Glaube ich dir nicht. egal. Aber die anderen wollten wohl immer so. Und dann dachte ich mir, am Mittwoch und am Donnerstag, dachte ich mir, ihr lieben Reality-Stars da draußen, ihr müsst jetzt mal den Dschungel einschalten, was da abgeht. Es war nämlich nur noch ein Hungern, ein Hauen, ein Stechen. Ultra krasse Prüfung, der wir alle nicht gewappnet sind. Eine Wahnsinns-Challenge. Es ist wahrscheinlich so auch nicht viel geiler, wie auf den Trümmern zu sitzen in Berlin im Jahre 1945 im Sommer. Ja? Nix. Ne? Nix. Ganz so schlimm natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich will nicht irgendwelche Trümmerfrauen hier relativieren, das ist ja ganz klar. Aber nächster Gedanke, wie werde ich satt? Ne? Und wie bleibt man da klar im Kopf?
Und sie sagen dann immer wieder, ich konnte es nicht fassen, dass es so hart ist.
Ich konnte es nicht fassen, dass es so hart ist. Und es ist einfach so, dass du als jemand mit einem Namen viel mehr zu verlieren hast als jemand ohne Namen. Reality-Star, geil, Dschungel. Nächstes Format, nur fetter. Ja? Ein klarer Aufstieg. Eine Jolina wird meinetwegen, angenommen Jolina wäre als erstes rausgeflogen. Ja, okay, ich habe da nur so meine YouTuber und die Fernsehleute haben für mich nicht angerufen. Punkt. Ja, dann spaziert die raus und ist schon schade, aber es ist kein Drama. Verena Kehrt hingegen, ich war doch mit dem Titan zusammen. Warum lieben mich die Leute nicht? Es interessiert keine Sau. Markus, der Schlagersänger. Ja, interessiert nicht. Jamila Ruwe, die Backup-Frau, gewinnt. Ich bin ihr auch mal begegnet. Bei der Alm im Jahr 2003 oder 2004. Da dachte ich mir schon.
Auf 20 Jahre her,
Damals dachte ich schon, wer ist das denn? Was macht die denn hier? Also ja. Die ist die Affäre von Sean Bora Fielding, Schweizer Bo.
Und dachte, das war noch gelogen, was sie jetzt auch noch zugibt. Da bleibt ja nicht mehr so viel.
Also ich dachte erstmal, aha, interessant, dass in Berlin die Leute den Schweizer Botschafter anscheinend interessant finden. Dachte ich, aha, das ist ja interessant. Ja. Der ist also ein Name. Aha. Ja, sie haben sich ja geeinigt. Da geht es ja dann auch um so Wordings und dann geht es ja vor Gericht. Und so wie ich es verstanden habe, ist ja die gängige Formulierung die angebliche Affäre des Botschafters. So, was suggeriert, dass das alles nicht bestätigt ist. Sie hat ja dann, fand ich, so reagiert, dass klar wurde, von wegen angeblicher Affäre, sie war nicht mal eine Affäre, sie war eindeutig die Geliebte. Also da war sehr viel zwischen den beiden.
Ach so, da war doch was.
Das habe ich so interpretiert.
Ah ja.
Aus einem Dialog, den ich jetzt aber nicht rezitieren kann. Das war meine Interpretation. Wenn ich die jetzt, sag ich mal, ich jetzt die Quelle abgleiche und Jamila Ruwe hier im O-Ton hätte, würde sie es ja trotzdem nicht bestätigen. Also es ist rein hypothetisch. Aber es war die Geliebte. Und das, würde ich sagen, unterstreicht auch am ehesten vielleicht ihren Werdegang, ihre Tragik, ne? Die attraktive Geliebte dieser Generation alter weißen Männer, ne? Irgendwann abgelegt, zack, Schublade, tschüss. Ne? Mhm, und sehr undankbar und sehr unglücklich, nicht? Und natürlich fehlt dann auch die Selbstliebe irgendwie. Irgendwo ist ja auch in ihrer
ja, das ist ja ihre Vergangenheit, ja, die wurde ja erzählt, ne? Mit Heim und so. Ja. Das ist ja eine Bitternis hoch 5.
Bitternis? Ich will jetzt auch nicht zu viel mich aus dem Fenster lehnen und zu viel psychologisieren, aber das könnte dann, sind dann schon diese
stimmigen Muster. Kein Selbstwertgefühl. Ne? Das ist kein Selbstwertgefühl, kein wenn Selbstwertgefühl. Die Eltern weggegeben haben oder was weiß ich. Ich kenne die, ich habe die Story jetzt nicht mehr.
Status,
Geliebte, auch weg.
Sackgasse, 100.000, ja. Absolut gönne ich ihr vom Herzen. Es ist einfach so, damals Maren Gilzer, dann war dann hinten raus, fand ich immer so ein bisschen langweilig, so, wenn die dann so in Shows war, da war ich immer so, ja, Maren Gilzer, weiß ich jetzt auch nicht, aber der ging es ja, ja viel besser. Und Jamila ist ja irgendwie auch super. Es ist ja auch richtig, natürlich. Es ist auf keinen Fall so, dass ich es ihr nicht gönnen würde.
Ja, ich hätte gesagt, Cosimo Platz 2, Jamila Platz 1, aber so ist auch gut.
Aber für eine Verena Kehrt ist es echt ein Schlag gewesen, ein herber Schlag, dass sie als Erste rausgewählt wurde. Und ich glaube, dass in einer Familie, in der der Vater im Dschungel war, die Schwiegermutter und die Stiefschwester.
Die Stiefschwester.
Es ist ja wirklich eine Dynastie. Und dann ist ja wirklich, da hängt die Latte ja hoch. Und so, und ich glaube schon, dass man auf so Ideen kommt, ne, was weiß ich, wie viel die zur Verfügung haben, was die für ein Vermögen haben. Und dann, ja, dann sicherst du dich ein bisschen ab, dass du eben nicht als Erster rausfällst. Welch Schmach. Davor hat man Angst. Und manche haben Angst davor, zu früh rauszufliegen, weil die irgendwie auch nichts anderes haben. Also sie haben ja nichts anderes als die Sympathie der Zuschauer. Ich im Übrigen auch nicht. Nur mal so ganz nebenbei. Also wenn ich in dem Moment, wo ich Social Media mache, ja, habe ich auch nichts anderes, nicht? Und dann, wenn man das überinterpretiert und sich davon abhängig macht und dann entstehen Ängste, ne? Und dann fliegst du als Erster raus und du wirst nicht vom Publikum geliebt. Naja, wie willst du dann deine Karriere fortsetzen, ne?
Ja.
Naja. Der Vater war auf Platz 1.
Deswegen ist gut, dass Jamila
den Sohn jetzt
gerade erstmal... Nee, genau. Jamila jetzt erstmal, ja, der Sohn, also, er hat sich auch irgendwie wirklich mehr, also erst ist mir das nicht aufgefallen, da finde ich, da schwamm er so mit und war nett. Ich bin ja auch immer so ein naiver Glotzer, ja, und ich bin auch Menschenfreund.
Mochte man.
Aber dann am Ende hat sich das so
I'm singing
jetzt steht
in the rain, I'm singing in the rain. Halt doch die Schnauze, Alter. Schrecklich.
Hast du Babylon schon gesehen? Da ist der Song nämlich zweimal drin. Aber egal, anderes Thema. Das ist ein geiler
Erträgt
Film.
Man ihn dann da, wenn er da gesungen wird, den Song?
Ja, der wird so eingebettet dramaturgisch. Auch historisch alles nicht korrekt in dem Film, aber da erträgt man den sehr gut. Findest du Singing in the Rain nicht gut? Der Film war doch super mit Gene Kelly.
Ich finde es nicht gut, wenn es Lucas Cordalis im Dschungel
singt. Also, ja, da gebe ich dir ja recht. Das wäre ja total albern.
Ich habe kein Problem mit Gene Kelly.
Ja, also du würdest Gene Kelly, Lucas Cordalis vorziehen.
Ja.
Das ist deine Äußerung.
Ja.
Aha.
Es ist so schwierig, im Dschungel zu punkten. Und so schwierig, so. Und ich war auch, also Elton und ich haben auch damals ja so ein bisschen rumgedschungelt, aber natürlich nur in Maßen. Nicht, weil man den Dschungel scheiße findet, sondern man will ja einfach nicht als jemand dastehen, der den Dschungel imitiert. Letztens war ich auch wieder in einer Sendung. Da haben wir so Quatsch gegessen, aber landestypisch. Kommt noch im März oder im April. Ey, das ist krass. Es ist einfach krass, weil das ist, es geht gegen deine Psychologie. Alles in deinem Kopf sagt dir, bloß nicht das ekelhaft. Aber ich meine, die Leute im Land, die essen das schon. Ne? Und man selber isst auch irgendwas, was nicht so doll klingt.
Ich finde insgesamt, die Dschungelprüfungen sind ein bisschen lascher geworden. Was? Ne? Oder? Findest du nicht?
Boah, was die da fressen mussten.
Ja, also die Essprüfung, du hast recht, du hast recht. Du hast recht, die Essprüfungen, finde ich, sind sogar eher noch schlimmer geworden.
Ultra krass.
Oder ich hab's,
ultra krass.
Aber diese Krauch und so, die also mir waren, ich will's einfach mal runterbrechen, was mir gefehlt hat im Dschungel, ganz klar Platz 1 mit ganz viel Abstand. Weißt du was?
Nee.
Spinnen. Wasserspinnen, Hensman-Spinnen.
Fandst du?
Alles an Spinnen und... Ja, wo war denn dann da mal eine Spinne? Da war keine einzige Spinne. Ich habe jede Folge gesehen. Einmal war eine Spinne, als Julina durch den Tunnel gekrochen ist.
Bei Jamila war eine.
Und dann muss einfach, wahrscheinlich gestern, also ich meine, mein Gott, wie tragisch, ne? Also ich sag mal, Jamila kriegt dieses Ding nicht in den Mund, weil sie diese Schlauchbootlippen hat. Das ist wirklich so.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Sie kann nicht durch diese operierte Nase atmen.
Oh.
Das muss es doch gewesen sein. Und, oh Gott. Ich weiß, da muss ich sagen, redaktionell war das so, wenn, man kann die Leute ja piesacken, das ist ja Sinn. Ich meine, Gigi sagt dann irgendwie, was er nicht ab kann, ist, Schule wäre sein Endgegner, ja? Ja, und alles mit Fisch, ne? Ja. So, was kriegt er also? Möglichst viel Fisch und Fragen zum Allgemeinwissen.
Ja, ja.
So, okay. Aber bei Jamila war es kontraproduktiv, weil sie dann einfach diese Prüfung nicht machen konnte.
Ja, ja.
Und,
aber sie war oft auch aus gesundheitlichen Gründen nicht auf.
Ja, vielleicht waren das, ich weiß es nämlich nicht mehr, vielleicht waren das immer diese Wassersachen. Und am Ende, weißt du, dann kriegt sie das Ding da nicht. Und das wäre natürlich eine Prüfung gewesen mit Wasserspinnen und allem. So.
Ja,
was für mich halt. Ne?
Also
mir haben Spinnen, weil Spinnen raste ich aus. Und ich weiß noch, dass der schlimmste Moment für mich, ich bin schreiend und kreischend durch die Wohnung gelaufen. Das war nämlich, als Lukas seine Schwägerin, Franken...
Jenny.
Häuser. Jenny Franken...
Ja.
Frankenhäuser, ne?
Frankenstein.
Jenny Frankenstein. Ja. Jenny Frankenstein. Da sehe ich direkt hier diese Puppe aus. Nightmare Before Christmas vor mir, die zusammengeflickte Braut. Egal. Also Jenny Frankenhäuser hatte wirklich diese Kuppel auf dem Kopf. Und da war... Oh, das arme Mädchen. Also alles an Skorpionen und Spinnen kletterte in diesem Astronautenhelm rum.
Ja, ja.
Und Würmer, und also das war so, also das werde ich nie vergessen, ohne Witz. Das fand ich so grauenhaft. Ja. Und das ist auch der Grund, mich fragen sie eh nicht, ne? Zum Glück, weil ich würde es nicht machen. Ich finde den Dschungel tatsächlich als eigenes Erlebnis-Game schrecklich.
Schrecklich, ja.
Schrecklich.
Schrecklich.
Ich finde, diese Essensprüfung, klar, man sitzt mit einer großen Fresse vorm Fernseher und sagt, Cordalis schluckt nicht runter, spuckt es aus. Ja. Naja, ich fand das nicht so schlimm, weil ich fand das Zeug wirklich hart. Und,
ja,
und
Problem war, dass Papis halt für nix gefressen hat, ne? Das war dann auch, das hat den Streit angeheizt.
Ich verstehe den Konflikt. Ich weiß, aber ich verstehe trotzdem auch, warum man die Scheiße nicht runterkriegt. Und deswegen, ich würde es nicht machen. Und ich finde auch schlimm, was Julina gemacht hat, obwohl für mich ja zu wenig Spinnen waren. Aber auch ein Grund mehr, niemals sowas machen zu wollen. Durch so einen Tunnel gehen. So ein enger Tunnel mit Spinnennetzen und dann diesem ganzen Gefiech. Jetzt im Endeffekt fand ich den Tunnel nicht so schlimm, weil eben keine Spinnen da waren. Ich finde ja Ratten überhaupt nicht schlimm. Null.
Ratten?
Ich glaube, so ein Rattensarg, das könnte ich machen.
Was ist denn an die Geschichte von Oma?
Was ist Ratte
an Ratten schlimm?
Oma hat erzählt, die Ratte, die klettert in deinen Hosenbund und dann beißt die dich irgendwo oben. Ja, aber das machen doch die Ratten da nicht.
Was ich auch...
Ist doch noch keinem in die Eier gebissen worden.
Ich finde Ratten einfach nicht geil. Und was ich auch echt...
Ach, aber Ratten sind doch so süße Mäuschen. Wenn du die siehst im Fernsehen, sind doch nicht schlimm. Ich finde Ratten, das harmlos.
Ich finde Spinnen nicht so
eine süße
schlimm.
Maus. Spinnen? Ja,
die sind doch nicht giftig, die da drin sind.
Das sind doch schrecklich, Monster.
Also was ich auch hart fand.
Noch schlimmer, Skorpione. Ich finde Skorpione und Spinnen ein absolutes No-Go. Skorpion Platz 1. Horror.
Also was ich hart fand war, dass Cosimo und Jolina nebenan in diesen Bassins und dann mussten die immer runtertauchen. Und diese
Das war saulustig. Habe ich Schlagflash gehabt.
Ja, bei Cosimo ja eh immer. Aber diese verdammten Knoten dann, nicht? Und dann dieses...
Die nerven mich, diese Knoten.
Diese Knoten nerven mich auch tierisch. Bei Gigi auch Katastrophe. Haben ihm den Kopf gekostet. Und dann müssen die immer diesen Knoten lösen. Und dann aber auch, dass der Wasserstand steigt. Und die natürlich zunehmend Stress haben.
Horror.
Fand ich fürchterlich.
Horror.
Fürchterlich.
Achso, ultra krasse Cosimo, Prüfung. Es gab ja zwei Spiele. Einmal ist Cosimo mit Jamila immer von dieser Wippe runter ins Basseng rein, in diese Eingeweidetonne. Mhm. Das fand ich zum Kaputtlachen. Mhm. Dann Cosimo und Jolina in dem Tank, das war auch saulustig.
Cosimo
hat eh die übelst. Ja, wenn ich mir das überlege, dass er die drei Dinger mitmachen musste, da hat er schon echt die Arschkarte gezogen.
Wie lustig, das war mit
Cosimo. Also diese Scheißhausnummer. Es war eh sensationell, wie Cosimo und Gigi dann sich immer so einen abgekotzt haben. Ey, da habe ich immer so Lachflash gehabt. Aber
wie lustig war bitte die Prüfung, als die im Jeep saßen und nur noch krank gestikuliert und rumgeschrien haben. Wie los.
Gigi, das war natürlich, das ist eh immer die lustigste Prüfung. Ich meine, es war auch super lustig dieses Jahr, aber es wird niemals Thorsten Legert in diesem Jeep, wird nie zu übertreffen sein. Das war der lustigste Moment aller Zeiten im Dschungelcamp, wo Thorsten Legert, ich weiß gar nicht mehr, mit wem er da drin saß, ich bin komplett zusammengebrochen. Das ist so 5-6 Jahre her, bin ich komplett zusammengebrochen. Aber diesmal war es auch sehr, sehr lustig. Da hat mich ein bisschen Effenberg enttäuscht, weil sie doch so sehr positiv eigentlich dabei rüberkam und das gut gemacht hat.
Ja, die war still.
Und da hätte ich von ihr mehr so Theater gewünscht. Da war sie sehr cool und gefasst, muss man sagen, ne?
Ja.
Ich habe die Effenberg erst gar nicht erkannt, als die da ankam.
Hat sich stark verändert.
Und als erste die Düne. Ich sag, wer ist denn diese Sekretärin
ja,
da jetzt
ja.
so?
Ja, hat sich stark verändert.
Und ja, und dann, wer ist das? Und
sag mal,
Alter. Ich habe die so in Erinnerung vor 20 Jahren, wo die immer so rumgeklemmert sind über jeden
Teppich. Ja.
Und dann so diese Brigitte Nielsen, ja. Diese große. Und dann hattest du so eine, und dann kommt da so, das war wirklich so Jamie Lee Curtis in True Lies und Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once. So genau, wo sie diese Sekretärin spielt. So, das war so der Unterschied.
Wahnsinn. Ja.
Naja.
Hat mich auch gewundert, bei Claudia Effenberg hat mich aber vor allem gewundert, stand in der Bild-Zeitung, sie hätte 500.000 gekriegt. Was schreiben die denn für einen Quatsch?
500.000?
Also Lukas Cordalis 150.000 und Claudia Effenberg angeblich 500.000. Das glaube ich einfach
halbe
nicht.
Million?
Das macht doch keinen Sinn. Also Brigitte
und dann will sie noch 100.000 gewinnen, also 600.000, das ist ein bisschen viel, oder?
Ey, eine halbe Million, also wenn Brigitte Nielsen das für 220.000 Euro macht, das war doch die Höchstgage bis dato. Ey, die werden doch, also Claudia Effenberg ist doch auch jetzt nicht so dolle dann. Also ich meine, also guter Name, guter Name.
Geht doch nicht 100.000 mehr als Brigitte Nielsen.
Es wären in dem Fall 300.000 mehr.
Ja, eben.
Ist doch Unsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, oder?
Kann mir nicht vorstellen.
Macht überhaupt keinen Sinn.
Nee,
glaube ich auch nicht. Finde ich auch über Effenberg, was soll so groß über Steffen Effenberg da erzählen? Also ich meine, was soll man da groß? Ich finde es nicht...
Offensichtlich hat sie das ja nicht gemacht, das wäre doch sofort reingeschnitten worden.
Hat sie nicht gemacht? Lukas Cordalis hat doch nichts über die Katze erzählt, oder?
Ah, stimmt, das wäre eigentlich interessant gewesen, so schlüpfriger Scheiß über Katze.
Woher kennt man eigentlich die Katze? Ja, die...
Und warum ist die Katze eigentlich nie drin? Ach, die Katze ist irgendwie zu Promi oder was?
Ja.
Also ich fände die Katze super. Ich schwöre dir nächstes Mal Peter Klein.
Meinst du?
Ja, 100%.
Peter Klein hat mit der Babysitterin von Tessa
mit der Freundin von Mika. Ist das die Babysitterin? Also er hat doch diese Schauspielerin geknattert, angeblich. Ich habe die Schauspielerin im Interview gesehen, Stunde danach.
Im Versace Hotel hat er die geknattert.
Er hat angeblich diese Schauspielerin geknattert. Die Schauspielerin hat gesagt, das wäre alles Quatsch. Und die Schauspielerin ist die beste Freundin von Michaela Schäfer, weißt du? Hack, Pack, schlägt sich. So, und Peter Klein? Da dachte ich, ist Peter Klein? Ich wusste nicht, wie Peter Klein... Ich hatte kein Bild vor Augen. Dann dachte ich, Iris Klein ist ja so ein bisschen so Typ Hausmütterchen.
Ja.
So. Ist auch Vorurteil, ich weiß, ich bin jetzt ein Arsch. Und dann dachte ich, ein Peter Klein, so ein Rentnertyp, weißt du, mit so einem Schnurrbart und so einer Bierpocke, dachte ich.
Ja.
Und dann habe ich ihn da so gesehen mit Mike Heiter im Interview. Und dann dachte ich, ach so, das ist so ein Mackertyp mit Tattoos überall und so auch so ein bisschen paar Gewichte gestemmt. Ah. So ein Typ ist das eher. Dann dachte ich, na, okay, gut. Und doch nicht so Günter Strack-mäßig unterwegs, weißt du?
Und der knattert mal gern.
Ja. Und der knattert halt mal gern, wenn er weit weg ist. Und Iris ist ja, weißt du, ist ja in Deutschland wahrscheinlich. Und dann hat er da wahrscheinlich, aber für, angeblich hat er, ist ja nichts dran. Aber ich finde, es reicht. Es reicht dafür, dass er nächstes Jahr ins Dschungelcamp kann. Und Mike Heiter kann jetzt dann ja auch mal rein.
Mike Heiter kann
auch. Und sagen, wie es mit Elena wirklich passiert ist alles.
Ja.
So. Elena, da möchte ich noch mehr Background erfahren.
Ich auch. Und aber Peter Klein war für Lukas Cordalis da als Backup oder als Begleitung? Oder wie muss man sich das vorstellen? Warum war der überhaupt da?
Ja, für Lukas Cordalis war der da, weil das ja sein, jetzt muss ich überlegen.
Stiefschwiegersohn.
Er ist ja, glaube ich, auch nicht der Vater von Katze.
Ist so, ne? Und Jenny Frankenhauser ist ja auch die Halbschwester von der Katze.
Ist auch nicht der gleiche Vater.
Aber Iris Klein ist die Mutter von Jenny Frankenhauser.
Die hat alle geboren.
Ja, ich glaube auch Peter Klein muss rein. Die, ich meine.
Ja, Peter Klein muss rein.
Ja. Wie war das? Wie hat er gesagt, wie ist die Katze bekannt geworden? Sie war auf dem Casting bei Hugh Hefner, nicht?
Ah.
Ja, man kann natürlich auch schon noch ein bisschen sagen, warum Daniela Katzenberger in Deutschland für Aufmerksamkeit sorgte, ne? Ich meine, sie war halt einfach, die Geschichte war, sie wollte zum Casting. Das hat ja Vox ausgeschlachtet und es hat ja ewig nicht geklappt.
Ja, das war Goodbye Deutschland oder so.
Und das hat ja ewig nicht geklappt und sie hatte ja auch, muss man sagen, so blieb sie im Gedächtnis einfach tätowierte Augenbrauen, die ein bisschen zu weit oben irgendwie waren. Nicht wahr?
Eigentlich alles dschungeltauglich.
Ja, also es war.
Aber sie ist klug genug, ihren Wert hochzuhalten, um sich im Dschungel. Wobei das ja nicht mehr so ist. Aber ich glaube, für Katzenberger wäre es kein Vorteil, in den Dschungel zu gehen. Ist Quatsch. Dann hat sie immer zwei Augenbrauen, also vier.
Nee, das ist mittlerweile alles Geschichte.
Weggelasert.
Ja, aber was ist. Mhm. Ich weiß das auch nicht so. Wir haben ja heute schon über diverse Disco-Auftritte gesprochen. Das ist ja auch eine Welt, die wir nicht so gut kennen. Ich weiß nicht genau, was die Marke Katzenberger alles so umfasst. Weiß ich nicht. Er hat die Klamottenlabel. Also sie war mit sich eine Geldmaschine mit viel, viel Reichweite und immer RTL 2, immer ständig Formate. Bisweilen wahrscheinlich auch irgendwie auf RTL mal fett in der Jury vielleicht mal auch gesessen.
Also ich habe nur erfahren, dass sie, wir hatten ja schon mal den Begriff Lochschwager erwähnt.
Ja,
ne?
Ja.
Wie nennt man das umgekehrt? Schwanzschwägerin?
Ich finde eigentlich ist Lochschwägerin auch legitim. Oder ist, aber nee, Loch ist abwertend
Lochschwägerin?
Für Frau.
Lochschwägerin? Nee. Nein, ist nicht abwertend für Frau. Stengelschwägerin.
Stimmt.
Stengelschwägerin. Und weißt du, mit wem die Katze Stengelschwägerin ist? Also jetzt offiziell, zugegeben, alles ganz offiziell, mit Blümchen.
Mit Jasmin, aha.
Ja, Jasmins erster Freund war Lukas Cordalis und das war auch der erste, mit dem sie Sexualität ausübte. Ja, aber das ist ewig her. Und ja, das ist schon die ganze Story. Spektakulär, ne?
Spektakulär, ja. Also.
Ja. Da werden wahrscheinlich noch andere Namen in der Reihe sein. Lukas Cordalis, Mary Rose noch hinter der Bühne. Hast du es gesehen? Mary Rose war ja damals auch da auf diesem Schlager-Rave.
Richtig. Ja, Mary Rose.
Aber da habe ich nichts mit, da habe ich nichts wahrgenommen zwischen Mary Rose und Lukas.
Nee, ich auch nicht. Ja, Mary Rose ist natürlich auch eine Klasse für sich.
War das Mary Rose? Doch, war Mary Rose, ne?
Graham Bonney.
Und Graham Bonney. Die beiden waren doch so sternhagelvoll und so sympathisch. Also wirklich, wirklich, also nicht unangenehm. Die waren angetrunken und super drauf, ne?
Also dieses Ding, Lukas Cordalis, also um Gottes Willen, ich will, no disrespect, ja, Katze, die macht ihr Ding, die ist erfolgreich, die ist auch witzig manchmal. Ich weiß jetzt nicht gerade nicht, was dann da so läuft.
Du willst diskret sein, du willst das mit Mary Rose und Graham Bonney nicht aufklären. Nee,
da weiß ich
nicht. Du bügelst da so drüber hin. Achso, okay.
Hat vielleicht irgendeine Boutique, dann haben die Millionen gemacht und dann haben die ein Riesenvermögen und sind reich, um Gottes Willen, bis an ihr Lebensende sollen sie es sein. Trotzdem, dass Lukas Cordalis so souverän auf dem dritten Platz gelandet ist, immer so ein bisschen mit der Begründung, naja, er ist der Sohn von, er ist der Mann von, das ist mir zu dünn. Die Begründung ist mir zu dünn. Warum ist Lukas Cordalis
so weit gekommen? Diese ganze Story, ich möchte dann der Erste und der Letzte und dann ist das so eine Klammer.
Du sagst Follower, ich gucke
wie viele Follower. Nächstes Jahr ist doch schon wieder, nächstes Jahr ist Peter Klein der Dschungelkönig, weißt du?
Ja, ja.
Und dann,
so. Ich gucke jetzt, wie viel Lukas Cordalis, wie viel Follower hat. Wo muss ich gucken, bei welchem
Das war Insta? Keine Ahnung.
Ich gucke jetzt mal bei Insta. 622.000. Das ist natürlich wirklich viel.
So, dann und dann guck, wie viel Jamila hat.
Aber.
Wie viel hat Gigi?
Er sagt nicht, wie viele Likes er hat. Er sagt nicht, wie viele Likes er hat.
Wie viele Likes er hat? Wo denn Likes? Was denn für Likes?
Ja, was er so an Likes hat auf den Bildern. Da steht immer nur und weitere und weitere.
Ach so, das hat er
deaktiviert.
Das hat er im Dschungel kennen. Ja, ja, okay. Das hat er deaktiviert.
Gut, und jetzt gucke ich mal, aber es ist natürlich auch immer so ein Katzending, ne?
Es hört sich jetzt aber erstmal bescheiden an, weil wenn du 600.000 Follower hast, dann hast du doch auch jede Menge Likes.
Ja, Daniela Katzenberger, die hat natürlich, das Konto ist privat, 2,2 Millionen, die ist natürlich eine Macht.
Moment mal, Daniela ist privat mit 2,2 Millionen?
Ja. Ja.
Warum privat? Die nimmt jeden Einzelnen an? So viel Zeit hat man doch gar nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Iris Klein.
Oder zu viel Hater gehabt.
Stimmt, Iris Klein, 300.000. Lukas, wir müssen wir noch wissen. Jetzt.
Wie viel hat Peter Klein?
Geile Frage.
Geile Frage. Ja.
Ja, ich finde die Frage gut. Peter Klein ist eben ein ganz, ganz heißes Ding. Ja, weiß ich nicht,
dass ich. Der wird heiß gehandelt für nächstes Jahr, jetzt von uns schon.
Hat keinen blauen Haken, das finde ich schon auch geil.
80. Ja, aber Jamila auch nicht und die hat gewonnen. 80.000. Das steht in einem Gewinn. 80.000 hat Peter Klein.
Bucke.
Lohnt sich das? Sag mal, erzähl mal was zu den Bildern gerade. Lohnt sich das?
Muss ich auch
in der Muckibude?
Das Konto ist privat.
Was ist los mit denen? Iris, die sind gar nicht so mediengeil, wie wir denken. Ich will auch jetzt sofort mein Konto privat machen. Dann habe ich nie wieder eine Anfrage.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, was die. Wie gesagt, mir ist nicht genau klar, wie die Marke Katzenberger. Vielleicht dreht sich. Um wen dreht es sich? Eigentlich um die Katzenberger. Und, also um Daniela Katzenberger. Und auch gleichzeitig ja auch um Costa Cordalis, weiß ich nicht. Um wen geht's denn jetzt eigentlich? Oder ist es dann so, ihr seid unsere Fanbase?
Und wer ist das Kernprodukt? Wer ist das Kernprodukt?
Was ist das Kernprodukt?
Katze. 2,2 Millionen. Katze ist das Kernprodukt.
Aber für was?
Und das.
Für was?
Für
Klamotten?
Für eine
Sendung oder einfach Instagram? Selbstzweck?
Nee. Katze, die erinnert mich überhaupt nicht an Instagram. Ich habe das damals auch gerne geguckt. Ich habe eine Zeit lang Katzenberger immer geguckt auf Vox. Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Ich weiß noch, dann hatte sie irgendwann auch Dates und dann sagt sie, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ich hasse in den Zoo gehen. Und dann hat der Typ natürlich direkt geplant, komm, wir gehen mal in den Zoo. Und dann hat sie sich so gelangweilt. Und ja, deswegen ist sie auch nicht im Dschungel. Weißt du, die geht auch nicht gerne in den Zoo.
Okay, das kann sein.
Ja. Ah, das macht Sinn.
Ja, sie ist.
Ich fand sie immer toll und ich fand das unterhaltsam. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Aber es war immer so montags, 7:45. Und dann hat sie irgendwas gemacht. Ich weiß, dass sie auch irgendwann mal bei Jenny war, weil Jenny und sie eine Zeit lang auch nicht. Die haben sich nicht unterhalten.
Ja, da war Familientwist.
Und dann ging sie dahin und dann gab es so ein bisschen so eine Verschwesterung. Aber das war dann auch so ein bisschen so, man merkte echt, dass die Verschwesterung wohl eher so ein bisschen für die Kamera war, weil Jenny dann so ein bisschen reserviert war. Ja, ich weiß es nicht, was die da haben alle.
Also, da. Man muss es resümieren, Daniela Katzenberg ist einfach fetter. Sagt man Fernsehstar noch? Fetter aber Star des öffentlichen Lebens, ja, also okay, Social okay. Media.
Jeder kennt sie, aber wann hast du das letzte Mal rumgezeppt und dann bist du aus Versehen wirklich bei Katzenberger gelandet? Ich habe die ewig nicht gesehen.
Ja.
Wenn ich bei Vox reinschalte, dann kommen immer irgendwelche Serien oder so. Ich zapp das ja durch. Nee,
Vox ist auch nicht ihr Adressat gewesen, das war RTL 2 und da haben sie auch noch ordentlich...
RTL 2? Ja. Die war doch früher mal Vox, oder nicht?
Ja, Vox aber nur so als Opfer. Und der Star wurde sie dann, glaube ich, bei der RTL-Gruppe, oder?
Aha.
Wobei, das ist ja alles RTL-Gruppe.
Ich habe sie wirklich lange nicht gesehen im Fernsehen.
Pass auf, wir googeln jetzt auch nochmal Daniela Katzenberger, weil irgendwas ist doch da im Busch. Ich weiß ja nicht.
Was soll da im Busch sein? Was willst du da jetzt investigativ journalistisch rausfiltern?
Ja, irgendwie, ich verstehe gerade nicht das Imperium Katzenberger. Ich verstehe es alles gerade nicht mehr.
Das Imperium Katzenberger ist selbst Ausverkauf von Personalities in Reality-Format.
Ja.
Und deswegen ist es auch ganz klar, dass Peter Klein der nächste Shootingstar ist,
richtig,
in der Truppe da.
Richtig. So, was hat denn jetzt...
Wer soll denn noch kommen? Es waren doch jetzt alle. Außer Katze. Katze muss als Gottfigur oben drüber schweben. Pass auf, die lässt praktisch den Glitter herabrieseln auf alle ihre ganze
So, Thilo.
Wie soll man sagen? Bezugsgruppe. Familie.
So, Thilo, hier geht's los.
Ja.
Neuigkeiten über Vermögen von Lukas Cordalis. Lukas Cordalis oder Ehefrau Daniela Katzenberger. Wessen Vermögen ist größer? Daher weht doch der Wind hier.
Ja, okay, Moment. Aber da kann natürlich sein, dass Lukas Cordalis, wenn der das alles geerbt hat von seinem Vater, die ganzen Rechte an Anita zum Beispiel.
Ja.
Weiß man ja nicht, was da alles zusammengekommen ist, ne?
Ja, ich muss auch irgendwie jetzt nicht
so. Oder hat er noch Brüder und Schwestern, dass die alle demnächst auch noch da
einreiten? Das wäre schlecht, so wie bei uns, ne? Schlecht.
Ja, schlecht.
Ja, gut, diese Vermögenssachen sind auch alle ein Humbug, wer wie viel Geld hat.
Aber eine Sache haben wir noch nicht drüber gesprochen, über Tessa und über Cecilia.
Ah, guter Punkt.
Also ich muss sagen, das alte Lied, warum gehe ich in diese Scheiß-Sendung? Ich verstehe es.
Ja, verstehe ich auch
nicht. Ich verstehe es nicht, dann bleib doch zu Hause.
Ja, ja.
Dann bleib doch zu Hause und mach da nicht mit. Es macht mich wahnsinnig. Ich empfinde es als unfassbare Dummheit, sowas. Und dann hat mich Tessa wirklich aufgeregt, bin ja nicht der Einzige. Aber dann trotzdem muss Cecilia da einmal auch hingehen und ihr irgendwelche Giftspritzen geben, von wegen, du hast mich Sister genannt und sowas. Und das war das Überflüssigste an Streit, was ich je gesehen habe. Es war so überflüssig, dass ich mich wirklich frage, geht die da mit Vorwand hin, um da irgendwie was anzufackeln, um irgendwie Sendezeit zu kriegen? Da hatte ich echt das Gefühl, weil den Streit hätte man sich komplett sparen können. Man kann dann auch so tolerant sein und sagen, die nennt mich Sister oder was war da nochmal, Schätzchen oder was? Und dann gucke ich einfach drüber hinweg. Da muss ich nicht so ein Fass aufmachen.
Ja gut, ist Sister denn dieses Ding so Bruder, Brother, irgendwie dieses Ding?
Ach so, meinst du, das war so positiver Rassismus?
Ja. Also Tessa ist natürlich auch, ich finde...
Eigentlich drüber nachgedacht.
Tessa ist doch so eine Person, wo man denkt, ah, die finde ich richtig ätzend. Und dann hört man so ihr Schicksal. Sie waren ab 12 im Heim, schwer erziehbare Kinder.
Sie auch?
Ah, okay. Und dann denkt man so, was die? Ich dachte irgendwie in Stuttgart aus guten Verhältnissen, what the fuck, Alter. Und das ist schon auch nicht ganz ohne, ne? Aber warum geht sie rein? Ja, warum geht sie rein? Es ist dann auch wirklich der finanzielle Druck. Übrigens, Cosimo spielsüchtig, ne? Müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist natürlich eine Tragik in sich, nicht? Spielsüchtig ist ja richtig, richtig krass. Richtig krasses Problem. Voll und ganz auf einer Ebene mit Drogen, ne? Mit Drogenproblemen und nicht das High Society Koksen, was Hinz und Kunz machen mittlerweile, sondern ich fand Cecilia, sie sieht toll aus, muss man sagen. Am Anfang hat sie mir irgendwie zu viel geschnabbelt, da irgendwie war sie am Labern. Okay, dann.
Sie war nicht so schlimm, wie man es jetzt gedacht hätte. Alle.
Dann war sie im Mittelteil, fand ich ganz, ganz okay. Hat aber auch nicht so richtig Akzente gesetzt. In der Prüfung fand ich sie mega, mega souverän.
Was war das
mit
denn?
Mit dem Auto so hoch oben die ganzen Dinger da abschrauben, wo immer jedes zweite Wort scheiße war. Fand ich ein bisschen lustig.
Naja, okay.
Das hat sie gut gemacht, fand ich. Das hat sie gut gemacht.
Ja.
Und dass sie dann aber so schnell rausgewählt wurde, wie soll man sich
immer erklären? War das schnell? Im Mittelteil.
Mittelteil.
Sagen, ne? Mittelteil.
Ich dachte da zwischenzeitlich so, oh, könnte eine Heldin sein, aber man musste nicht oft genug vielleicht über sie schmunzeln. Also sie war auch, sie ist da einfach gut durchgekommen durch den Dschungel. Und der Zuschauer will ja gerne Drama. Über Pappis haben wir auch noch nicht gesprochen. Fand ich, war eine interessante Person,
Pappis. Pappis fand ich gut.
Ich fand spannend seine Herkunft, auch
das war interessant.
Persönliche Tragik, klar.
Nein, das ist eine gute Sache, durch diese Diversity, da diese Schicksale einfach mal anhand von Einzelpersonen so plastisch da, dann hast du hast ein Verhältnis zu sehen, du lernst die kennen über die zwei Wochen und dann fühlst du da ganz anders mit und das ist meiner Meinung nach schon heutzutage nicht so ganz unwichtig.
Finde ich auch. Ich fand
sowas einfach mal so bei, es ist ja im Prinzip beiläufig.
Ja, richtig.
Ja, sowas beiläufig alles mitzukriegen, ne? Und dann siehst du wieder in Sachsen machen sie da so Riesenmobil und wollen da.
Ja, schrecklich, schrecklich.
Das, ne?
Und der Pappis ist ja, muss man sagen, ein homosexueller, androgyner Mann, nicht? Wo man erstmal denkt, wo das Klischee sagt, der ist ein Schwächling. Und dann hatte er aber so diese Seite des senegalischen Kriegers und
wie er da auftauchte, da dachte ich so, huch.
Und das fand ich abgefahren. Dass diese beiden Sachen, das war so schön auch frei von Vorurteilen, also eben Vorurteile widerlegen, weil er dieses Krieger-Ding war auch in ihm drin. Er ist dann manchmal ein bisschen falsch, lag so ein bisschen falsch in seinem Ton mit seiner Autorität, das kam da nicht so gut an. Mhm. Da gab es für ihn immer nur schwarz oder weiß, also jetzt natürlich im Sinne von ja oder nein, 0 oder 1. Da war er dann manchmal nicht so ganz easy war er da scheinbar auch nicht so als Camp-Insasse, aber man hatte schon Respekt so vor dem Typen irgendwie, fand ich, nicht? Und ja, genau. Und dann diese Ausstrahlung auf, ich weiß auch gar nicht, wo der so wirklich herkommt. Ich meine, wenn der doch auf den Laufstegen dieser Welt unterwegs ist, das ist doch eigentlich eher Paris-Mailand. Wie ist der denn jetzt irgendwie in Deutschland gelandet? Und der spricht ja gutes Deutsch.
Naja, der musste ja auch abhauen, weil Homosexualität da im Senegal.
Ja, Senegal. Aber warum ist der nicht noch in Paris oder Mailand? Habe ich nicht. Italien, ja, Frankreich.
Man weiß, ich weiß über den gar nichts, aber vielleicht switcht der ja hin und her so, ne?
Ja, ich habe den, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen. Ich glaube, der lebt auch irgendwie in Deutschland, aber man wusste jetzt auch nicht wo. Ob der mehr so in Bayern oder Köln und
keine hier Ahnung. Ich wusste gar nicht, aus welcher Sendung der war.
Nee, ich auch nicht.
Es war so, ey, wen kannte ich denn? Warte mal, ich kannte diesmal relativ viele. Jamila 1, ich kannte Jamila, Lukas, Cosimo, Jana, Claudia, Tessa, Markus, ich kannte tatsächlich die meisten. Wen kannte ich denn nicht? Cecilia, Papis, Jolina, Gigi. Ich kannte nur vier nicht. Das ist eine super Promi-Besetzung diesmal, für mich persönlich gewesen.
Ach, es war einfach eine geile Staffel, kann man abschließend sagen.
Ja, war gut, war schön.
Hat
war
viel
schön,
Spaß schön. Gemacht. Die erste Folge habe ich genossen.
Sind die Leute etwas runtergepegelter mittlerweile durch diese ganzen Krisen? Alle sind ein bisschen depressiv, alle sind ein bisschen ruhig. Die haben wirklich einen schillernden Cast auflaufen lassen dieses Jahr. Und irgendwie war das ja streitkulturmäßig alles noch verhältnismäßig gemäßigt in einem normalen Rahmen. Ne? Es ist nicht total auseinander, es ist nicht total expandiert, oder?
Nee.
Sind die Leute alle so, also diese Charaktere am Anfang, da hätte man sich doch den totalen Krieg, hätte man doch erwartet, habe ich auch. Mhm. Und dann war das alles ruhiger, harmloser, gesitteter, als man hätte erwarten können, oder? Selbst die schlimmsten Streits waren so, ja, gut. Ist da Gigi einmal echt laut geworden? Cecilia hat merkwürdig da Tessa angebrüllt, aber ansonsten.
Ja, die beiden haben auch Temperament gehabt, so richtig gewundert.
Dann haben sich viele auch immer direkt wieder verstanden. Ja. Selbst Jolina und Cosimo haben am Ende wieder so. Es ist so nicht so, selbst Gigi und Lukas sind dann. Ich meine, heute Abend, wenn ihr diese Sendung, unsere Sendung heute hört, am Montag, es folgt ja jetzt noch das Baumhaus. Ne? Kommt das heute Abend? Am Montagabend kommt das.
Ehrlich,
machen wir das noch? Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das kommt doch garantiert. Warum ist es überhaupt ein Tag mehr gewesen dieses Mal? Habe ich nicht geschnallt.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand es irgendwie ganz gut, weil so am Samstag.
Ja, aber die Leute gucken doch gerne am Samstag und dann gucken sie gerne, dann können sie spät gucken, das Finale gucken, müssen morgens nicht arbeiten. Ich kenne jetzt echt Menge, die heute einfach arbeiten.
Das war viel zu spät.
Gekotzt haben.
20 nach 12 steht der Dschungelkönig fest. Alter, am Sonntag.
Und das am Sonntagabend. Mhm. Ich meine, die arbeitende Bevölkerung, ich habe es mitgekriegt, die haben alle gejammert, ne?
Ja. Ist klar. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt mir nur so das Fleisch angeguckt vom Dschungel. Also manche Sachen, die finde ich nicht so interessant. Ehrlich gesagt, wer dann am Ende rausfliegt, das interessiert mich manchmal nicht so. Es ist so in die Länge gezogen und es reicht mir, wenn ich es am nächsten Morgen weiß. Also ich mag Lagerfeuer, ich mag Konflikte, ich mag Gerüchte, so, also einfach so die Menschen zwischen den Zeilen. Das macht mir so die echten Momente, das macht mir so einen Spaß und Prüfungen machten mir auch überwiegend viel Spaß. Jetzt aber dann, wo Gigi schon wieder ein Anus essen musste, bin ich auch mal rüber zu den Tagesthemen. Ich dachte, ich gar nicht mehr.
Aber hast du nicht gesehen, wie Gigi da den Uterus ausgespuckt hat? Hast du es nicht gesehen?
Hab ich nicht gesehen. Habe ich direkt weggesehen.
Hast du nicht gesehen? Das hol nach. Das musst du nachholen.
Ja, hol ich nach.
So eine Fontäne hat er rausgerotzt. Aber nicht wegen Show, weil er es einfach nicht runterkriegte.
Gigi hat so geil gewirkt. Es war einfach herrlich.
Und diesen Uterus hat er nicht rotter keinen Stern gekriegt. Er spuckt die ganze Scheiße. Top war das.
Das
war
absolut top. Diesen Scheiß fressen und immer wieder und immer wieder.
Ja, fürchterliche Mahlzeiten.
Sperma trinken. Das war wirklich, das ist auch hart für ihn.
Und er hat ja sein eigenes probiert gehabt. Ja, irgendwie. Aber war wohl offensichtlich.
Naja, Milliliter.
Gut. Eigenanbau ist immer was anderes.
Ja. Und Cosimo fand immer mit den kleinen Insekten, hab ich mich kaputt gelacht. Wenn der
Madonna, Libelle, Madonna. Dass er die ganze Zeit in der ersten oder zweiten Sendung von dieser Libelle so, Libellen sind doch schöne, schimmernde Tiere. Oder Madonna, Libelle, Libelle. Die ganze
Sau lustig.
Das war nicht absolut top.
Als er auf dem Klo gesessen hat, hatte ich auch einen Lachflash. Ey, da war, es ist so wenig über das, was man braucht und man lacht sich weg.
Ja, ja, schön ist es gewesen.
Es war schön.
Und ich werde mir heute Abend das Baumhaus mal reinziehen. Da gießen sie zwar einfach immer viel Öl ins Feuer. Diesmal ist es vielleicht eher so, dass ich hoffe, dass sie sich gar nicht so an die Köppe kriegen.
Ja.
Weil ich könnte heute in dem Baumhaus auch mit etwas mehr Frieden leben tatsächlich.
Ja,
da.
Ja.
Ich finde auch, da sind nicht so die Skandalthemen. Dann wären sie wahrscheinlich nochmal... Das könnte interessant werden, dieser Streit zwischen Gigi, Papis und Lukas. Wenn man das so ein bisschen neutral mal aufarbeitet, dass beide Seiten in dem speziellen Fall da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, das könnte interessant sein.
Ja gut, aber nur im Ursprung des Streits. Der grundsätzliche Vorwurf von dem ist ja, sind ja beide nicht abgerückt. Sowohl Papis nicht,
aber
als auch Gigi.
Ich weiß,
ist
aber sie
Luca
werden
Cordalis?
Das...
Er hat sich nicht wirklich committed, er hat sich nicht geäußert,
das
er hat keine Stellung bezogen und das war eine ganz blasse Geschichte und dann hat ja die Katze auch noch irgendwas gelabert, wo ich dachte, was mischt die sich denn da jetzt ein? Lass doch mal
Katze?
Sein. Ich weiß aber nicht genau was, das habe ich jetzt nicht im Vorfeld recherchieren müssen.
Die Katze hat sich geäußert zu der Sendung?
Ja, irgendwann war sie auch irgendwie unzufrieden mit irgendwas. Also ich muss ja auch nochmal googeln, aber ist auch peinlich hier. Während unserer Aufnahme zu googeln ist auch...
Nee, das google jetzt mal, das können wir nicht im Stehen. Das ist jetzt Faktencheck.
Katze, Lukas, sie leidet unter dem Dschungeldesaster vor 2 Tagen.
Hä? War das der Streit oder was
war das? Katze und Dschungelcamp-Kandidat Lukas Cordalis. So, wie echt ist ihre Liebe wirklich? So, Dschungel, seitdem die beiden Reality-Legende, Affäre des Ehemanns Peter Klein. Ah ja, Dschungelcamp.
Ach,
genau.
Das?
Dann die
Ach,
beiden
die
geben sich auch nicht mal ansatzweise in ihre Liebe. So.
Okay, dann ist das dieses Ding, dass Peter Klein da irgendwie im Hotelzimmer gewütet hat.
Ja, genau.
Aber.
Ja, ich weiß auch nicht, die Kirche war aus Pappe. Daniela Katzenberg reagiert auf... Ach, das ist dann auch immer diese Headlines und dann steht da dann doch nichts.
Ach, vergiss es, das ist Clickbait.
Ja,
fuck it.
Ja. Dass Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lukas Cordalis, der zurzeit einige Dschungelcamp-Fans verärgert, eine kirchliche Hochzeit gehabt haben. Ach, das ist doch immer. Darauf gehen sie dann wieder nicht ein. Die spannenden Sachen besprechen die Ottos nicht. Das sind eine Fake-Ehe zu führen... haben auch einen Podcast, du. Hinz und Kunz haben einen Podcast, du. Sogar wir.
Echt? Dass jeder heutzutage einen Podcast hat?
Jeder Idiot hat einen Podcast, ey. Jeder Idiot.
Ich bin wirklich ein bisschen froh, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da waren wir die allerletzten und ich habe einiges an Geläster gehört, dass wir jetzt auch einen Podcast machen. Jetzt im Nachhinein, nach Corona... Würde ich sagen, gehören wir fast zum ersten Drittel von denen, die einen Podcast hatten. Was aber nicht heißt, was jetzt nicht wertend sein soll. Mein Gott.
Man kann auch heute.
Viele gute Podcasts sind danach noch gekommen. Und ich höre nach wie vor auch sehr gerne Podcasts. Sehr gerne.
Ach,
verschiedenste.
Genau.
Es ist ja mittlerweile so wie Handys. Ne? Am Anfang haben alle über die Leute gelästert, die ein Handy haben. Ich auch. Ne? Dann hatte jeder eins und jetzt würde man nicht mehr über Handys lästern. Mutmaße ich mal, oder?
Nee, sollte man nicht.
Die Zeiten sind echt vorbei, dass man über Leute mit
Handys lästert. Ehrlich gesagt, man lästert über Leute ohne Handys, die man dann so nicht erreicht.
Ja,
Mann, genau,
das ist es. Das ist es echt, ey.
Naja. Ja, aber schön.
Ja, letztes Jahr, Simon, das war ein schöner Podcast. Letztes Jahr haben wir es verbunden mit... Day of the Dead, weißt du das
Richtig.
Noch? Das Day auf Arte lief.
Ach, was alles so passiert.
Und weißt du, jetzt als Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, Simon, ist nicht mehr verboten.
Wahnsinn.
Von Lucio Fulci. Ist das nicht erniedrigend? Früher war man immer ein cooler Typ, der verbotenes Zeug im Schrank hatte. Jetzt ist man einfach nur ein alter weißer Mann, der billige italienische Filme im Schrank teuer gekauft hat, die dann auf Kabel 1 einfach so versendet werden.
Ja.
So, das ist die neue Realität, dass die... Meine persönliche Dschungelprüfung.
Ja. Dein persönliches Drama, ja.
So ist überleg mal demnächst. Voodoo-Schrecken sind der Zombies einfach so 23.05 Uhr auf Tele 5. Ja.
Wo die Holzspitze ins Auge, ne? Am Anfang.
Ja, das ist dann drin und dann gucken das irgendwelche Teenies und sagen, das ist ja fake. Das Auge ist ja fake, das ist ja eine Puppe.
Ja, so wird es sein.
Ja. Aber das schalten die weg. Die schalten während der Szene weg, weil es fake ist.
Ja, so ist es.
Scrollen so TikTok durch, gucken einmal hoch und scrollen wieder runter, zappen weiter. Wenn sie überhaupt, ich glaube ehrlich gesagt, das gucken dann nur Leute im Fernsehen oder hauptsächlich, die den schon dreimal im Schrank haben in Super Sondereditions.
Und jetzt das, jetzt die Magik spüren zu wollen, wie verrückt dieses Ding jetzt für jeden. Ja. Für jeden
40 Jahre alt
zu sehen, und aber es guckt keiner, es sitzt keiner vor der Glotze.
Interessant, der Film ist 40 Jahre alt, ne, oder sogar 43 Jahre. Und wenn du das so zurückrechnest, was so in den 80ern, sagen wir mal allgemein, wenn wir das geguckt haben, was so 88, was da so 40, 43 Jahre alt war, das war dann von 1945, 44.
Ja, verrückt, ja.
Ja, na egal. Genug der Nostalgie, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt vor die Glotze und gucken uns jetzt Baumhaus
an. Und Voodoo, die Programmtipps.
Und danach Voodoo, das sind die Programmtipps heute.
Mhm. Und bis zum nächsten Jahr bei unserem nächsten Dschungel-Spezial.
Rückblick. So ist es. Es wird kommen. Mit Peter Klein. Pass auf. Wir machen jetzt eine Wette, auf welchem Platz Peter Klein landen wird nächstes Mal. Ich sag Platz 5. Ich glaube nicht, dass er gewinnt. Ich sag Peter Klein, 5. Platz nächstes Jahr.
Ja, gehe ich mit d'accord.
Welcher Platz Mike Heiter? Ich sag Mike Heiter unter die letzten 3, Mike Heiter.
Ich glaube auch. Also, würde ich auch sagen. Also nächstes Jahr könnte wieder ein Macho auch mal wieder ran.
Wäre natürlich auch komisch, wenn die beiden gar nicht dann teilnehmen. Aber ich gehe einfach davon aus.
Wie kommst du eigentlich auf Mike Heiter? Wo war der? Ach, der war Backup.
Der war Kumpel von Gigi.
Ist nicht wahr.
Im O-Ton war der. Mit Peter Klein und Mike Heiter, beide zusammen, standen nebeneinander.
Ach, guck an.
Ja.
Kumpel von
und,
Gigi.
Und Mike Heiter war auch schon in dieser Show, die sie nur in Ossendorf gemacht haben, in diesem Haus. Wo dann dieser Pablo Flitschewitsch, der Dschungelkönig vom letzten Mal.
Filippo, ne?
Filippo. Hast du diese Dschungelshow gesehen, die nur in Ossendorf war, im Studio? Nee. Das war ja wegen Corona. Da haben die nur so ein.
Ja.
Da waren immer nur 3 Leute. Ja. Ich hoffe ja so auf Bea Fiedler, ey. Oh, die war so geil. Das war das einzig Gute an dieser Show. Bea Fiedler. Ja. Und dann haben sie es aber. Egal. Im Idealfall ist Bea Fiedler nächstes Mal dabei. Und ich tippe einfach auf, welchen Platz macht Bea Fiedler nächstes Mal? Ich sag 2. oder 1.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, würde ich auch sagen.
Bea Fiedler, die tanzt auch manchmal hier so in Berlin druff. So eine Fotos gibt's auch, ne?
Was? Nein, das ist eine Oma, die hat in den 80ern getanzt, in Filmen wie Macho Man oder Eis am Stiel,
Bea Fiedler.
Teil 3, Teil 4.
Wie hieß denn nochmal die Frau bei Rainer Werner Fassbinder? Angst, Essen, Seele auf, die etwas...
Brigitte Mira.
Nee.
Die ist schon tot.
Nein, um Gottes Willen, Brigitte Mira, nee.
Es ist aber Brigitte Mira
bei Angst, Essen, Seele auf. Ja, natürlich, aber die Bar macht. Wer war das denn nochmal?
Die Bar macht?
Das war ja nicht, wer viele hat nie bei...
Barbara Sukowa.
Siehste.
Hanna Schigula.
Hanna Schigula war es auch nicht, aber Bea Fiedler habe ich so online so Aufnahmen gesehen mit gefärbten Haaren, Tanz, Druff zu Techno.
Ja, aber dann war das nicht heute, sondern vor 20 Jahren.
Das war so vor anderthalb Jahren oder vor 6 Monaten. Ja, sieht sehr schräg.
Ich glaube, dass du die verwechselst.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Sehr, sehr schräge Aufnahmen. Sehr schräge Aufnahmen.
Ist das wahr? Okay, das lieferst du nach und zwar bei Facebook unten in die Comments.
Ja, mache ich.
Das möchte ich nämlich sehen.
Ja, mache ich.
Also, ihr lieben Leute, bis zum nächsten Mal. Jetzt ist nämlich gleich schon soweit. Ich will jetzt Baumhaus gucken.
Ich auch. Bis bald.
Alles klar. Bis bald. Tschüss.